Crop FM, Ausgabe Nummer 472. Wir schreiben den 19. November 2021. Mein Gast heute Abend ist Hannes Schmidt und es geht um Burkhard Heim und das Paranormale. Wie in jeder Sendung der CropCom ist am Start, einfach auf cropfm.at gehen, Fragen reintippen, gib sie dann vor allem im zweiten Teil der Sendung sehr gerne an den Gast weiter. Und natürlich auch die Skype-Leitung ist offen, einfach User CropFM anrufen und all die Fragen stellen, auf die ich nicht komme. Zu dieser Sendung ist ein Newsletter, den kann man von der Startseite aus beziehen, beziehungsweise man kann sich daran anmelden. Man kann mir auch gerne mailen, cropfm@mur.at. Die Antwortzeiten sind aber inzwischen wieder sehr schlecht. Aber ich bemühe mich, ich hoffe, über die Weihnachtsferien kann ich dann einiges aufholen. Auf der Website von CropFM, cropfm.at, findet man natürlich den Podcast, den RSS-Feed, das komplette Archiv, die Möglichkeit, einzelne Sendungen einzeln zu verlinken. Ein Link aufs Forum, betreut von Wingman. Und natürlich immer die ganz, ganz großartigen Coverbilder von Matthias Töpfer. Das heutige ist wieder mal absolut großartig. Eine Variante des vorigen, aber wirklich sehr, sehr schön. Auch zum Thema passend mehr von seiner Kunst und über seine Kunst auf Atelier-Töpfer mit OE geschrieben.de. Wenn die Sendung gefällt, weitersagen, weitergeben, verlinken, was auch immer. Je mehr es hören, desto lustiger, und auf der Website findet sich auch der Button mit dem orangen Herz, der CropFM Spenden-Button. Ganz großes Danke an alle, die ihn schon verwendet haben. Utah Soldier charged with domestic assault. Und dieser Soldat ist Chris Marx. Ja, genau. Jener Marx, der auch schon bei CropFM live auf Sendung war und ausgesprochen spannende Dinge über seine Zeit auf der sogenannten Skinwalker Ranch in Utah erzählt hat. Nun ist die Ehe mit der UFO-Forscherin Erica Lukes offenbar in die Brüche gegangen und einige haarsträubende Aussagen über linke Demonstranten etc., die Erica offenbar im privaten Umfeld gemacht hat, Aufnahmen von Chris, zumindest nehme ich das an, klingt so, kamen an die Öffentlichkeit als sehr unschöne und auch etwas seltsame Geschichte aus der Distanz, muss ich sagen, denn Chris Marx schwamm da mit seinen Aussagen über die Ranch etc. schon ziemlich gegen den Strom. Seine Erfahrungsberichte und Eindrücke finde ich nach wie vor interessant. Seine Schlüsse, die er da gezogen hat, da muss jeder selbst beurteilen, wie er dazu steht. Seine politischen und gesellschaftlichen Ansichten teile ich absolut nicht. Mehr ist da, fürchte ich, nicht zu sagen. Direktorin der US-Geheimdienste schließt Außerirdische als Erklärung für UFOs nicht aus, wie auch. Und zwar auf Grenzwissenschaft aktuell ist das ein Artikel erschienen. Dieser Artikel erschienen im Rahmen einer Gesprächsrunde unter dem Motto Unsere Zukunft im All. Hat sich nun auch die Direktorin der US-Geheimdienste, also wirklich die obere Chefin, also inklusive der CIA, NSA und so weiter, Avril Haines, zu den Untersuchungen von durch US-Piloten detektierten UFOs geäußert. In ihren Ausführungen schloss Haines Außerirdische als mögliche Erklärung für einige der unidentifizierten Phänomene im Luftraum explizit nicht aus und diskutierte weiter über die Frage, ob wir vielleicht bereits beobachtet werden. Gute Frage. Und Andreas Müller, der Verfasser, der Autor, der Betreiber von Grenzwissenschaft aktuell, wird im kommenden Jahr auch wieder einmal zu Gast sein, nach ziemlich langer Pause. Und wir sprechen dann nicht nur über sein aktuelles Buch, da geht es vor allem um deutsche UFO-Akten, aber auch österreichische und schweizerische und ein bisschen über die Geschichte. Sehr interessant. Nein, nicht nur darüber, sondern vor allem auch über die dann letzten Entwicklungen der Disclosure-Bewegung, die da seit einigen Jahren läuft und offenbar auch immer mehr an Fahrt gewinnt. Weitere News etc., das findet man alles auf der Startseite von CropFM, cropfm.at. Und hier geht's jetzt gleich live weiter mit Hannes Schmidt und wir sprechen über Burkhard Heim und das Paranormale.
In der Hoffnung, dass wir gewisse Bereiche menschlichen Daseins damit abdecken können, um unseren Mitmenschen die Angst zu nehmen, die Angst vor der Zeit, die Angst vor ihrer zeitlichen Begrenztheit und dass wir ihnen vielleicht die Tränen abtrocknen können und dass wir ihnen zeigen können, welche Maßstäbe an das menschliche Leben vom Kosmos selbst angelegt werden.
Immer wieder absolut berührend, dieser Quote. Hallo Hannes.
Hallo Tarek, guten Abend.
Guten Abend. Ja, freut mich sehr, dass du ein zweites Mal mein Gast bist. Und wir sprechen über Burkhard Heim und das Paranormale, eigentlich eine offensichtliche Überschrift. Ja, also Heim musste das Paranormale ja nicht wegdiskutieren, sondern er konnte es in sein Weltbild einbauen. Und ja, dieser Quote, der ist am Anfang eines deiner Videos, wo es um Transzendenz geht. Darum wird es auch in unserem heutigen Gespräch heute gehen. Nicht nur, aber naja, vor allem eigentlich in gewisser Weise. Um, Heims Weltbild, das eben auch die geistige Welt mit umfasst und mit beschreiben kann. Und ja, er ist ein absolut faszinierender Mensch, eine absolut faszinierende Figur. Heim selbst wurde ja schon vorgestellt und heute eben über einen Aspekt, den man wirklich nicht außer Acht lassen sollte oder der vielleicht einer der, ja, vielleicht sogar einer der interessantesten ist. Die intellektuelle Krücke, auf die wir ja noch zu sprechen kommen werden heute, und dann wird auch klar, was damit gemeint ist. Heim hatte ja auch ein absolutes Gedächtnis. Das ist ja allein schon paranormal, oder? Ich meine, wie kann man sich das vorstellen? Der hat Dinge gelesen und hat nichts vergessen.
Ja gut, es ist aus der sag mal, medizinischen Fachliteratur sind einige Fälle bekannt von Menschen, die das so hatten, die also nichts vergessen haben. Und bei Heim hat es sich ja entwickelt eigentlich erst nach seinem Unfall. Er war dann ja 1944, nach der Explosion lag er taub und blind und nahezu taub und blind im Krankenbett, hat mit dem eigentlich mit Selbstmordgedanken gerungen und sich dann überlegt, ja, was kann ich noch machen? Und er hat dann aus reiner Notwendigkeit und Willenskraft sicherlich auch dieses Gedächtnis einfach sich gemacht. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Also ihm musste alles vorgelesen werden von seiner, ich glaube, zum ersten war es seine Schwester, später sein Vater und seine Frau. Und er musste sich einfach spontan alles merken können. Er konnte nichts selber nachlesen in einem Fachbuch. Er war angewiesen auf andere und er konnte die natürlich nicht über die Maßen beanspruchen. Und so ist er, so hat sich das eben entwickelt. Dazu kommt natürlich, dadurch, dass ihm eine gewisse Menge an sensorischem Input fehlte, hatte er sicherlich dann auch in seinem Gehirn in den Verarbeitungszentren sicherlich ein bisschen Kapazität frei, durch die dieses andere absolute Gedächtnis zugänglich war. Aber in seinen späteren Theorien geht er ganz selbstverständlich davon aus, dass es so ein absolutes Gedächtnis geben muss. Gut, er selbst war der lebende Beweis dafür. Vielleicht ist es also ein bisschen, ja, es ist eine etwas tautologische Herleitung, also er wusste es ja schon, aber aus seinen Theorien über den menschlichen Geist, über die Psyche und auch über das, worüber wir sprechen werden, dass das Leben danach oder den Übergang, aus diesen Theorien, die er hergeleitet hat, aus letztendlich seiner Physik, geht hervor, dass nichts im Universum und auch nicht im menschlichen Erleben jemals vergessen ist. Und wie gesagt, er war ein lebendes Beispiel dafür.
Das heißt eigentlich, dass es nicht einfach nur jetzt eine Gehirnleistung war, und da sind wir jetzt schon mitten im Thema, sondern dass er da eher Zugang zu was gefunden hat, getrieben durch diesen tragischen Unfall, den er hatte. Also eine Explosion, er war da, glaube ich, 17, 18 Jahre. Er hat an Sprengstoffen geforscht und war dann eben so weit eingeschränkt, dass ihm das nur mehr blieb. Aber dass er da eher den Zugang zu etwas gefunden hat, als dass das jetzt reine quasi mechanische Hirnleistung ist, das halt alles abspeichert.
Denke ich auch, ja. Es ist ja sowieso umstritten. Oder ungelöst eigentlich, oder die Behauptung, das Gedächtnis sei an das Gehirn gekoppelt, die steht zwar im Raum in der mechanistischen Medizin und Wissenschaft, aber sie ist eigentlich durch nichts untermauerbar und eigentlich auch, also es gibt Gegenbeispiele. Erstens die Tatsachen, dass sich Menschen, die Nahtoderfahrungen haben, daran erinnern, was um sie herum passiert ist. Dafür gibt es viele Beispiele. Mal ganz abgesehen davon, dass das Bewusstsein offenbar intakt ist, aber es wird erinnert, obwohl das Gehirn außer Gefecht gesetzt ist. Es gibt das Phänomen, dass nach Organverpflanzungen der Empfänger Erinnerungen haben kann aus dem Leben, des Spenders. Ganz heikles Thema eigentlich. Aber allein das zeigt schon, es kann nicht am Hirngewebe hängen, das Ganze. Und das ist eigentlich der direkte Hinweis schon darauf, dass unsere Persönlichkeit und das, was wir Identität nennen, das spricht das, was wir eigentlich am Ende gerne behalten möchten, auch wenn wir den Körper ablegen müssen, dass das etwas ist, was doch schon immer außerhalb des Körpers existiert hat und auch nicht notwendigerweise an dessen Existenz gekoppelt ist.
Genau. Und der Heim und der Tod, postmortale Zustände, Tonbandstimmen, darüber wollen wir auf jeden Fall heute auch noch sprechen. Oder das ist vielleicht sogar der Hauptteil dieser Sendung, aber vielleicht so, um ein bisschen einen softeren Einstieg zu finden. Er fand ja zum Beispiel, haben wir in der letzten Sendung, glaube ich, schon angesprochen, aber vielleicht auch noch kurz, Biophotonen. Die hat er ja zum Beispiel vorhergesagt. Ja? Und die sind ja auch in gewisser Weise, kann man das sagen, dass das die Grundlage von Jenseitskommunikation ist? Oder was immer jetzt Jenseitskommunikation genau ist. Aber
was immer auch Jenseitskommunikation jetzt ist, er hat die Biophotonen auf jeden Fall vorausgesagt, aufgrund seiner Erfahrungen mit Jenseitskommunikation. Jetzt weiß ich nicht genau, wie du die Reihenfolge dir vorgestellt hast. Jetzt sind wir nämlich eigentlich schon mitten in Jenseitskommunikation, wenn wir jetzt von Biophotonen anfangen.
Ja, bleiben wir vielleicht ganz kurz dabei und schwenkt man dann zu etwas profaneren Dingen für den Einstieg.
Gut, du musst mich dann stoppen, wenn ich zu sehr abschweife. Ich kann sonst in jede Richtung laufe ich dann davon. Also, worüber Heim nie etwas publiziert hat, was aber von Ludwiger in seiner Biografie angeschnitten hat, Heim hat sich mit instrumenteller Transkommunikation beschäftigt. In den Jahren 1964 bis 1974 war er einer der ersten in Deutschland, die das Thema erforscht haben, auf Anregung von Professor Hans Bender, der eigentlich derjenige war, der es nach Deutschland gebracht hat. Also er hat sich eine Apparatur, mit der so der erste systematische technische Jenseitskontaktler gearbeitet hat, das war der Schwede Jürgensen. Von dieser Apparatur ist er ausgegangen und hat dann im Laufe der Jahre das deutlich verbessern können. Und er hat eine Apparatur geschaffen, mit der er regelmäßig reproduzierbar Stimmen aufzeichnen konnte, die mutmaßlich zunächst mal, später aber auch relativ sicher, konnte man sagen, zu verstorbenen Personen gehörten. Und es ging ihm natürlich bei der Sache nicht darum, dass er jetzt bloß effektvolle mystische Botschaften empfangen wollte. Soweit ging es eigentlich auch nicht, zumindest soweit die Aufzeichnungen gehen, die Notizen. Aber ihm ging es natürlich darum zu verstehen, was da passiert, physikalisch. Und er hatte damals ja schon seine sechsdimensionale Theorie relativ weit entwickelt, Anfang der 60er Jahre. Er wusste damals schon um die eigentliche Struktur der Materie, der Gravitation und hat sich dann natürlich gefragt, ja, wie kann denn elektromagnetische Kommunikation, also eine elektromagnetische Welle, wie können da plötzlich Verstorbene drauf sprechen? Zumal, müsste ich jetzt Details von dieser Apparatur beschreiben, aber
können wir ja dann noch machen.
Es ist eigentlich völlig unverständlich, wie das passieren kann. Ist mal von unserem bisherigen Wissen ausgehend. Du wolltest was sagen?
Na, also können wir dann ja später noch machen. Ich meine, will mir jetzt gar nicht zu lang. Ich wollte jetzt eher bei den Biophotonen noch ein bisschen bleiben, aber wir kommen auf jeden Fall noch zu
jenen. Da komme ich gerade hin.
Ja, okay.
Da komme ich gerade hin.
Na, jemand fragt auch, wann er das vorhergesagt hat und wie. Also ob es da Paper gab oder die Quelle seiner Vorhersage von Biophotonen. Vielleicht kannst du auf das auch kurz eingehen.
Ja, mache ich gleich. Also er hatte diese Ergebnisse, war sich sicher, das sind paraphysikalische Phänomene. Das hat er auch, hat ausgeschlossen, dass es irgendwie triviale Radioanspielungen waren oder so etwas. Und hat sich dann natürlich überlegt, wie kommt das denn physikalisch überhaupt zustande? Und mit seinem Wissen über die sechsdimensionale Struktur der Naturphänomene hat er dann eine Theorie entwickelt, wie das überhaupt sein kann. Und auch wenn er es an der Stelle nicht explizit sagt, es ist eine, ich bin mir ziemlich sicher, dass er daraus direkt abgeleitet hat, dass eine Form von Transkommunikation genau das ist, was in unserer DNA stattfindet. Es ist also dasselbe, was in seinem Radioempfänger passiert, nur auf einer anderen Wellenlänge. Eben nicht im Mittelwellenbereich 100 Megahertz, sondern eben im Bereich von optisch wahrnehmbarem Licht. Und das sind die Biophotonen. Jetzt ist er, und um die Frage zu beantworten, nein, leider gibt es da nichts. Ich habe nichts gefunden in seinem Archiv, soweit ich es durchsehen konnte bislang. Ich habe leider vergeblich versucht, an Archive von Professor Popp zu kommen, den er ja kontaktiert hat. Ich weiß nicht, vielleicht ist einer der Zuhörer Zugang dazu auf irgendwelchen Umwegen. Das würde mich sehr interessieren. Auf jeden Fall hat er Anfang der Professor Popp hat seine Entdeckung, das war ja eine reine Messung, hat es einfach messtechnisch entdeckt. Ich glaube, es war 1970 oder 72 oder so etwas. Da hat er es publiziert in einer Fachzeitschrift und darauf ist Heim überhaupt aufmerksam geworden. Darauf. Und dann hat er ihn angesprochen und gesagt, hey, du hast genau das entdeckt, was ich vorausgesagt habe. Aufgrund dieser Theorie. Und ich fand, also Professor Popp hat sich leider nicht weiter mit den Grundlagen der Heimtheorie dann auseinandergesetzt. Zumindest hat er sie nicht einfließen lassen in sein eigenes Modell. Gut, das ist zugegebenermaßen auch etwas schwierig. Er hatte sein Stand war ohnehin schwierig genug, mit dieser Entdeckung zu verteidigen. Aber sie haben sich an der Stelle auf jeden Fall gut verstanden.
Aber versteht das Richtige wirklich eine Quelle, wo Heim also sagt, es müsste sowas geben, wenn wir nicht denselben Begriff verwendet haben wie Biophotonen, die hast du jetzt nicht gefunden?
Also es steht in seinem Aussatz postmortale Zustände, da leitet er erstmal ohne viel Unterbau leider ab, dass es diese Art von Kommunikation mit der DNA geben muss. Ja. Und dann steht dort eine Fußnote. In der schreibt er, der Autor hat erfahren, zur großen Freude des Autors wurden in letzter Zeit Ergebnisse publik, die genau diese These stützen und sowas. Das ist leider alles, was Heim selber dazu publiziert hat.
Also man kann dann aber eigentlich schon sagen, wenn er schon vorher...
Ich habe selbst mit Professor Popp einmal gesprochen, vor 15 Jahren oder so. Da ging es nämlich nämlich anlässlich eines kleinen Vortrages von Burkhard Heim. Und da hat er mir gesagt, er ist auf ihn zugekommen, weil er das nämlich vorausgesagt hatte. Also Zitat, mündliche Mitteilung, aber wie gesagt, ein Schriftstück oder sowas habe ich dazu nicht auftreiben können.
Okay. Aber dennoch ist eigentlich, kann man das schon so sagen, dass er diesen Mechanismus beschrieben hat, bevor er dann experimentell nachgewiesen wurde.
Ja, also seine Notizen zu den Tonbandstimmen und mit dieser Theorie, das war zwischen 1965 und 68, wo er diesen Theorie des Diaphanraum, muss man es nennen, wo er das entwickelt hat. Mhm.
Heim fand ja quasi diesen quantenmechanischen Mechanismus, wenn man das so sagen kann, den Einstein nur vermutet hat. Und er konnte auch eine Erklärung liefern für die spukhafte Fernwirkung. Und auch die Princeton-Ergebnisse, die Peer-Versuche erklären. Oder man kann sie aus seiner Theorie heraus ableiten. Aber die Heimsche Theorie hat ja auch Vorhersagen zu den Wechselwirkungen von zum Beispiel Feldantrieben beziehungsweise überhaupt von den Effekten, die Menschen seit jetzt Jahrzehnten beobachten, wenn sie unkonventionelle fliegende Objekte sehen und darüber berichten. Kannst du vielleicht auf das ein bisschen eingehen? Ist auch etwas, das ich mit Iloband von Ludwiger natürlich schon besprochen habe, der dann natürlich im deutschsprachigen Raum der UFO-Forscher ist und der Heim auch persönlich kannte. Aber auch du hast dich ja im Rahmen deines Podcasts mit dem Thema UFOs auch auseinandergesetzt und den Zusammenhängen und den Vorhersagen aus der Heimschen Theorie.
Genau, ich finde deine Auslegung der Abkürzung auch viel besser, muss ich sagen, unkonventionelle Flugobjekte. Ja. es gibt zwei Gebiete, mit denen man sich da beschäftigen kann oder muss eigentlich. Ich habe auch über beide Gebiete ein Video jeweils gemacht. Das eine ist der Feldantrieb, der sogenannte. Das ist das, was er ganz am Anfang seiner Laufbahn eigentlich postuliert hat, Anfang der 50er Jahre. Und er war ja von Kind an Raumfahrt begeistert. Also wollte ursprünglich hat er so mit
jetzt
vier
bist
oder
du
mit sechs Jahren
weg.
Hat er begonnen, Raketen zu zeichnen und so. Er hat begonnen, Raketen zu zeichnen und sich überlegt, mit welchem Brennstoff sind die angetrieben. Später sagt er dann ja mit Atomkraft. Und als junger Mann hat er dann irgendwann erkannt, ja, es ist eigentlich nicht möglich, sie mit einer Rakete, die auf dem Rückstoßprinzip basiert, zu konstruieren, die irgendwie vernünftige Geschwindigkeiten erreicht oder wo man eine vernünftige Menge an Ressourcen einsetzen kann, die uns aus von der Erde wegbringt oder aus dem Sonnensystem wegbringt. Und der erste Schritt dahin war natürlich zu verstehen, wie funktioniert denn das Phänomen Gravitation? Und er hat einen Ansatz gefunden, über den immer noch viele rätseln heute, aber der Ansatz war eigentlich relativ einfach. Er hat postuliert, Gravitation und Elektromagnetismus, die müssen irgendwie zusammenwirken. Und das Gesetz, das er abgeleitet hat, sieht vor, dass es da Wechselwirkungen gibt, die man nutzen kann. Also unter gewissen Umständen können elektromagnetische Wellen, also was auch immer, Licht, Radar, Mikrowellen, in Gravitation umgewandelt werden. Das hat den interessanten Effekt zufolge, nach seiner Theorie, dass das Objekt, das dieses macht, also dass dieses Feld erzeugt, dass dieses Objekt abgeschirmt wird von der Trägheit des äußeren Universums. Und wir haben vorhin kurz über Star Trek gesprochen im Vorgespräch. Also da gibt es ja die Trägheitsdämpfer, die sogenannten, dass das Schiff also unglaublich beschleunigen kann. Das ist quasi eingebaut in diesem Feldantrieb nach Heim, dass einfach im Inneren ein anderer Trägheitsvektor gilt als außerhalb dieses Feldes. Und dadurch können diese Objekte, die wir UFOs nennen, diese unglaublichen Flugmanöver durchführen. Also aus dem Stand heraus plötzlich auf 30.000 km/h beschleunigen oder bei 10.000 km/h im spitzen Winkel plötzlich abbiegen. Man hat aus Radaraufzeichnungen errechnet, dass diese Objekte Beschleunigungen unterliegen, die mehrere hundert bis 1.000 G betragen müssten. Also es gibt kein Material, geschweige denn irgendein Piloten, das das aushält, nach unserem konventionellen Verständnis. Aber nach Heims Modell dieses Antriebes ist es überhaupt kein Problem. Und das ist der Effekt Nummer 1, den wir eben beobachten an UFOs.
Das heißt eben, du brichst leider wieder immer weg, also versuch wirklich nahe an deinem Bluetooth-Empfänger zu bleiben. Also wir haben da vor der Sendung wirklich viel herumexperimentiert und das Mikro war dann doch die beste Option. Aber vielleicht müssen wir dann doch aufs andere umsteigen. Aber versuch halt dran zu bleiben an deinem Bluetooth-Empfänger. Genau. Die Das ist einer dieser Effekte, also das, was man sich nicht erklären konnte, dass also Insassen von UFOs bei bestimmten Manövern eigentlich so circa eine 1 Millimeter dicke Schicht an der Wand sein müssten.
So ungefähr.
Das hat er vorhergesagt, dass wenn eben diese Schwerkraft fällt, da also diese Gravitation erzeugt wird oder abgeschirmt wird oder wie auch immer, dass er dann innerhalb dieses Objekts, das diesen Effekt erzeugt, dass das einen eigenen Trägheitsvektor hat, glaube ich, so hast du das auch beschrieben. Ne? Dass also ja, da ja, drinnen die Trägheit, die für uns alle da heraus geht, also das ist einfach ein eigenes System. Ja? Also da es ist quasi entkoppelt von dem, wie sich dieses Objekt in Relation zu seiner Außenwelt bewegt, wenn man das irgendwie so sagen kann. Ja. Das ist also der eine Effekt. Und dann gab es, glaube ich, noch einen, den er vorhergesagt hat, oder?
Ja, jetzt hat man so einen Feldantrieb. Gut, wir haben beobachtet, UFOs können ja 50.000 km/h erreichen. Das ist ja schon ganz nett. Vielleicht können sie auch 100.000 km/h erreichen, wissen wir nicht. Aber selbst wenn sie Lichtgeschwindigkeit oder nahezu Lichtgeschwindigkeit erreichen, dann ist immer noch das Problem, ja, die Entfernungen sind zu groß. Es wurde ja auch dann nach äußerer Zeitrechnung zumindest, relativistische Effekte mal beiseite, Jahre und Jahrzehnte und Jahrhunderte dauern, diese Galaxis zu durchqueren. Und wenngleich wir sagen, wir relativ sicher sind heute, oder die Astronomen relativ sicher sind, dass es nahezu überall Planeten in der habitablen Zone gibt, trotzdem sind die Entfernungen natürlich noch ziemlich groß. Also mit diesem Feldantrieb kommt man dann zwar vor Ort ziemlich gut durch das All, durch die Atmosphäre, sogar durch das Wasser. Aber wie reist man jetzt von einer Galaxis zur anderen mit vertretbarem Aufwand? Ja, und jetzt kommen wir nicht darum herum, über 6 Dimensionen zu sprechen. Worüber ich eben gesprochen habe, der Feldantrieb, das geht sogar noch in 4 Dimensionen. Als er seine ersten Gedanken dazu gemacht hatte, war er noch gar nicht so weit, dass er sicher war, dass die Welt 6-dimensional ist. Aber jetzt gehen wir zur 6-dimensionalen Welt über. Ich habe das natürlich in meinen Videos erklärt. Wir haben es in der letzten Sendung angeschnitten. Vielleicht müssen wir es nochmal ein bisschen so die Grundlagen legen.
Ja, sollte man machen.
Wie es aufgebaut ist.
Sollte man vielleicht tun, ja.
Gut, ich fange mal so an. Raum und Zeit, also die 4-dimensionale Raumzeit, die Einstein so formuliert hat, mathematisiert hat, genauer gesagt Minkowski, die kennen wir. Also es gibt Entfernung und es gibt Dauer. Jetzt gibt es noch 2 zusätzliche Dimensionen. Natürlich gibt es eine ganze Menge Theorien, die zusätzliche Dimensionen annehmen. Die Stringtheoretiker gehen noch von 11 aus oder von 26 oder wie viel auch immer. Aber keiner von denen kann sagen, was das eigentlich ist. Und dann werden so Ausreden gesucht wie, ja, die sind irgendwie klein aufgerollt im Subatomaren, sind zwar da, aber man kann sie nicht nachweisen. Also ist natürlich da kann man alles behaupten. Aber Heims 2 zusätzliche Dimensionen sind tatsächlich Wertevorräte der Welt, die konkret erfahrbar sind. Was heißt das nun? Bleiben wir mal bei der Zeit. Wenn wir ein paar Jahrhunderte oder auch länger zurückgehen, dann und uns vorstellen, wie die Menschen damals gelebt haben und was für ein Verhältnis sie zur Zeit hatten. Dann, also wenn ich mir das so vorstelle, dann denke ich mir, niemand hat ständig auf die Uhr geguckt oder aufs Handy schon gar nicht. Vielleicht mal auf die Kirchturmuhr, aber die ging auch ungenau. Was schon verlässlicher war, war der Lauf der Sonne oder des Mondes oder der Jahreszeit. Zeit war einfach eine Erfahrung, die Realität, aber noch niemand ist auf die Idee gekommen, einen Maßstab an sie anzulegen. Auch wenn man sicherlich Jahre zählen konnte oder sowas. Aber der Gedanke, dass man sie auf einer Achse aufträgt, der kam erst viel später mit Descartes und Newton. Und das war der Grundstein dafür, die Zeit zu geometrisieren, also sie in eine mathematische Form zu bringen. Und Newtons Nachfolger haben das dann eben noch etwas weiter getrieben. Minkowski hat dann Raum und Zeit verheiratet zur vierdimensionalen Raumzeit und Einstein hat sie dann noch gekrümmt. Und da sind wir heute im Mainstream. Und Heim hat etwas ganz Ähnliches gemacht mit zwei Erfahrungsdimensionen, die uns eigentlich vertraut sind, aber über die wir noch nie nachgedacht haben, dass man sie auf eine solche Weise behandeln kann. Das erste, nämlich die Dimension 5, ist der Begriff der Struktur. Struktur, das heißt, also muss man ein bisschen frei assoziieren. Struktur heißt Komplexität, Ordnung, heißt auch Idee, Bauplan und so weiter. Alles, was uns umgibt, man kann sich einfach umgucken. Die Pflanze auf dem Fenstersims oder der Computer oder das Papier, das vor einem liegt, all das hat irgendeine Art von Struktur. Und das eine hat eine höherwertige Struktur als das andere. Meinetwegen hat die rein chemische Verbindung in meinem Bildschirm meinetwegen ist auf einer gewissen Strukturstufe. Aber der Bildschirm insgesamt, der ja ein viel komplexeres Gebilde ist, der ist auf einer höheren Strukturstufe als das einzelne Molekül. Ist noch relativ einleuchtend im anorganischen Bereich oder im Bereich der rein physikalischen Materie. Aber interessanter wird es dann, wenn wir in den Bereich belebter Materie gehen. Es ist schon relativ einleuchtend zu sagen, wenn ich ein totes Blatt sehe, dann ist das offenbar weniger, das einen geringeren strukturellen Wert, einen geringeren Ordnungszustand, als das lebendige Baum, das noch am Blatt hängt. Und der gesamte Baum hat natürlich einen noch höheren Ordnungszustand. Das so als Einstieg in die fünfte Dimension. Und nun kann man sich vorstellen, dass man das relativ komplex machen kann. Man kann in diese fünfte Dimension dann auch Strukturen einordnen, die gar nicht mehr materiell sind. Und da sind wir dann in dem Bereich der Psyche und des Geistes. Und zwar von allen Lebewesen, nicht nur des Menschen.
Und das Interessante ist ja, dass er irgendwie all diese Dinge eigentlich mit der Syndrometrie beschreibt. Das ist dann so eine durchgängige Beschreibung des Grades an Ordnung so quasi von den materiellen Dingen bis hin dann auch in der geistigen Welt. Auch dort bewertet er die Dinge dann nach ihrem Grad an Ordnung und Struktur.
Genau. Syndrometrie hast du jetzt schon gesagt. Es ist schon etwas anspruchsvoller, als nur zu sagen, ich ordne eine Abfolge von Augenblicken in dem Begriff Zeitachse. Aber wie ordne ich denn Strukturen an? Und das war gar nicht so trivial. Und das hat Heim sogar selber als sein eigentliches Hauptwerk betrachtet. Also ein System, ein logisches System zu finden, in dem man alle Strukturen, die es nur geben kann, anordnen kann. Im Sinne einer Dimension, die auch in gewissen Bereichen dann wieder reduziert werden kann auf mathematische Abbildung. In dem Bereich spielt dann die Elementarteilchenphysik sich ab oder die normale Physik. Aber dadurch, dass er etwas geschaffen hat, was man eigentlich als ja formalen Überbau der Mathematik ansehen kann, dadurch war er in der Lage, diese beiden die Dimension Struktur in dieses Weltbild, das eben aus physikalischen Dimensionen besteht, zu integrieren. So viel zur fünften Dimension. Und die sechste Dimension wird ganz ähnlich gehandhabt dann, aber mit der sechsten Dimension sind Begriffe verknüpft wie Wille, Entwicklungsrichtung, Evolution, kosmische Bewegung. Wenn man sich vorstellen will, dass ein Erfinder steht an seiner Werkbank und er hat eine Idee, eine neue Maschine zu bauen. Dann hat er die Idee seiner fertigen Maschine im Kopf. Diese Idee entspricht einer Struktur, die man in X5 irgendwo anordnen kann. Und nun hat er.
Und wir sprechen jetzt wirklich von der Idee selbst. Wir sprechen, ja, also die Idee
selbst. Ja, jetzt spreche ich von der Idee selbst.
Das Immaterielle, also die Idee als immaterielles Objekt mit einer bestimmten Struktur. Ne?
Genau. Jetzt will er die quasi materiell verwirklichen. Und um das zu tun, muss er jetzt gewisse Arbeitsschritte ausführen. Sprich, die Schrauben zusammensuchen, die Bleche biegen, Bohrung vornehmen, was auch immer, Kupferdrähte wickeln. Und jeder dieser Arbeitsschritte ist natürlich auch bildet eine bestimmte materielle Struktur ab. Aber wenn er jetzt zu seinem Endergebnis hinkommen will, also seiner endgültig materialisierten Idee sozusagen, dann muss er diese Arbeitsschritte, sprich diese Zwischenstrukturen, in einer bestimmten Reihenfolge ausführen. Die Strukturen dieser Zwischenschritte, die sind irgendwo in X5, aber das sagt noch nichts darüber aus, das gibt ihnen noch keine sinnvolle Reihenfolge. Wenn man jetzt die Maschine bauen will, dann muss aber diese Reihenfolge hergestellt werden, sprich die Strukturen müssen angeordnet werden, sie müssen ineinander übergehen können und sie müssen in einem sinnvollen Verhältnis, also sie müssen auf eine sinnvolle Weise auf Raum und Zeit, also die Vierdimensionalität, abgebildet werden können. Und das läuft durch X6. Und um den ich finde das Beispiel ganz gut, weil man sich den Begriff Wille gut vorstellen kann oder auch, vielleicht kann man sogar sagen, Konzentrationsvermögen. Je besser sich der Erfinder konzentriert oder je stärker seine Willenskraft ist, das umzusetzen, umso leichter und umso schneller und umso genauer wird er den Bau dieser Maschine umsetzen können. Das ist so das anschaulichste Beispiel, das mir dazu eingefallen ist, zu diesem ganzen Komplex.
Ja.
Ich hoffe, es wurde einigermaßen verständlich so als Einführung.
Man muss sich damit länger beschäftigen. Aber es gibt ja die wunderbare Vortragsserie, ja. 6 Dimensionen in Farbe ist verlinkt. Und wenn man wirklich ziemlich tief eigentlich einsteigen möchte. Und ich habe schon ein bisschen über Heim gelesen und gewusst, aber das hat mir dann schon nochmal ein bisschen weitergebracht in meinem Verständnis. Dann kann ich diese Reihe sehr empfehlen. Aber heute wollen wir eben dann eher auf die Schlüsse und auf die Parallelen und auf die Interpretationen eingehen von dem und nicht so sehr jetzt auf die Theorie. Wie gesagt, das erklärst du eh ganz wunderbar. Das erklären wir in der ersten Sendung mit dir und dann auch auf deinem YouTube-Kanal. Und um jetzt wieder so quasi den Schwenk zurückzufinden zum UFO-Phänomen. Ja? Du hast ja da angesprochen, also für interstellare Reisen, das macht man nicht mit einem Feldantrieb. Ja? Also so sind wir jetzt auf diesen kurzen Exkurs ein bisschen tiefer, und ich sage wirklich nur ein bisschen tiefer in die Heimsche Theorie, weil das wird dann schon richtig komex.
Aber ja, danke, dass du den Stopp gerade gesetzt hast, sonst hätte ich zum Thema nicht mehr zurückgefunden. genau. Jetzt ging es darum, wie kommt denn das UFO von Sirius oder woher auch immer so zur Erde, dass man wieder zum Feierabend zu Hause ist. Zwischen diesen Dimensionen, diesen höheren Dimensionen und der materiellen Welt sind jetzt Übergänge möglich. Hm. Gehen wir nochmal schauen wir uns nochmal an, was es für, ja, nennen wir es mal Strukturebenen in der fünften Dimension gibt, ganz grob. Da gibt es die Ebene materieller Strukturen. Es gibt die psychologische Ebene, es gibt die biologische Ebene, es gibt die psychologische Ebene und die mentale Ebene. Eigentlich sage ich da nichts anderes, als was man so Körper, Seele, Geist nennt. Für Heimbahn hat es nochmal etwas feiner unterschieden. Also die materiellen Strukturen hat er in belebt und unbelebt unterschieden. Also diese vier Bereiche gibt es. Aus Sicht der im Fünfdimensionalen sind das alles Ideen. Also es gibt die Idee der Materie. Es gibt die Idee des Lebens. Es gibt die Idee psychischer Strukturen und auch mentaler Strukturen. Und jetzt ist es vorstellbar, dass es eine Technologie gibt, also nicht einfach nur spekulativ. Heimer hat da sich auch konkrete Sachen zu überlegt. Nun ist es vorstellbar, dass Übergänge geschaffen werden können zwischen verschiedenen Qualitätsstufen. Wenn man nun eine materielle Struktur hat, also sein UFO, dann kann man unter Umständen diese Struktur ja dematerialisieren, könnte man sagen. Das heißt, sie verschwindet aus dem physischen Universum. Die Frage ist dann, wo ist sie? Und jetzt muss man versuchen, sich beginnen vorzustellen, was für einen Zustand ist das Ganze denn, wenn es keine Materie mehr ist. Ich glaube, wir kommen dann auf den anderen großen Komplex nachher oder vielleicht auch in diesem Zusammenhang gleich zu sprechen. Stelle man sich einfach mal vor, Materie könnte in einen Zustand versetzt werden, in dem es keine Materie mehr ist, sondern ja nur noch die Idee seiner Struktur. Und diese Struktur ist dann nicht mehr in Raum und Zeit verortet. Sie ist aber in fünf Dimensionen oder in sechs Dimensionen vorhanden. Meine Bitte an die Zuhörer, versucht euch einfach vorzustellen, wie das ist, wenn man jenseits von Raum und Zeit steht. Entfernung haben dann keine Bedeutung. Auch Dauer hat dann keine Bedeutung. Was eine Bedeutung hat und was man als ja, Ersatz für den Abstandsbegriff dann noch hat, das ist der Begriff von Ähnlichkeit. Wenn sich zwei Strukturen ähnlich sind, dann sind sie nah beieinander. Wenn sie genau gleich sind, dann haben sie überhaupt keine Entfernung. Wenn sie nichts gemeinsam haben, dann sind sie unendlich weit entfernt. Das ist die Definition des Abstandsbegriffs übertragen auf die fünfte Dimension, auf die Welt der Ideen. Und nun muss man nichts weiter machen, in Anführungszeichen, als die eigene Struktur, die eigene dematerialisierte Struktur. Eigene Struktur heißt, dass das UFO und die Insassen und was immer sie mitnehmen wollen. Diese Struktur muss nun ähnlich gemacht werden zu einem Zielplaneten. Wie das abläuft, ist eine andere Frage, die klammern wir mal aus. Auf jeden Fall, sobald das erfolgt ist, spielt es keine Rolle, wie viel Lichtjahre das im physikalischen Raum entfernt ist. Sobald man sich auf den Zielplaneten eingestellt hat, macht man diesen Prozess rückgängig und ist da. Und das ist alles.
Also Eloban von Ludwig hat das also Reisen über Strukturresonanz, glaube ich, genannt. Es geht dann nicht so sehr um kartesische Koordinaten im dreidimensionalen oder vierdimensionalen Raum, sondern es geht, so wie halt dann in diesen höheren Dimensionen immer, Nähe definiert sich durch Ähnlichkeit. Und wenn dann einmal diese Transformation passiert ist, das heißt, wenn sich dieses Objekt in eine Idee verwandelt hat, wenn es ist halt so, und dann quasi nur mehr in der fünften und sechsten Dimension existiert, dann wird es, reißt es dadurch, indem sich eigentlich die Insassen dann auf einen bestimmten Planeten konzentrieren oder zum Beispiel sagen, ja, irgendetwas, das halt so aussieht wie die Erde. Und dann würde man quasi zu einem erdähnlichen Planeten reisen, wo immer der dann ist. Und der kann dann beliebig weit entfernt sein. Ist das so ungefähr richtig?
Ganz, ganz genau. Das hast du jetzt auf den Punkt gebracht. Also von Ludwiger hat, es gibt einen sehr guten Vortrag von ihm auf Exopolitik ist der, schon ein paar Jahre her. Da beschreibt er das noch ein bisschen.
Es gibt auch eine Sendung, Burkhard Heim und UFO-Forschung, beschreibt er das auch.
Bei dir auch, okay, ja.
Ja, ja, da beschreibt er das auch sehr ausführlich.
Will ich das jetzt auch gar nicht so redundant jetzt zu ihm hier ausführen. Er macht das, eigentlich ist es ja seine Weiterentwicklung auch teilweise der Heim-Theorie. Ja, also es ist aus dieser Sicht gar keine große Schwierigkeit, diese Reise anzutreten. Man muss halt wissen, wie.
Also wenn man mal sich als in eine Idee transformiert hat, dann ist das nicht mehr so schwer, aber bis dorthin muss man halt
nein,
reinkommen.
Genau.
Muss man natürlich von der Idee wieder quasi zum physischen Objekt werden. Das ist dann die nächste Hürde.
Genau. Und wenn ich mir vorstelle, wie das ist, als Idee zu existieren, das finde ich eigentlich den eigentlich spannenden Aspekt daran. Was bedeutet das für die Insassen? Wenn man als Idee existiert, das heißt keine materielle Struktur hat, dann gelten für die Umwelt, in der man sich dann befindet, bestimmt andere Gesetze. Aus Sicht dieser Umwelt ist dann das materielle Universum auch nur eine Idee. Das ist übrigens der Relativitätsgedanke, einfach übertragen zu Einsteins Relativitätstheorie, sagt die Naturgesetze müssen überall im Universum gleich sein, egal wo man sich befindet, egal wie schnell man sich bewegt. Wenn man das jetzt auf 6 Dimensionen überträgt, dieses Prinzip, heißt das, die Naturgesetze müssen gleich sein, egal auf welcher Strukturstufe man sich befindet. Und das heißt dann aus der eigenen Sicht ist die Umwelt erfahrbar. Sie hat eine gewisse Dichte, sie hat gewisse Gesetzmäßigkeiten. Ich möchte das jetzt nicht falsch verstanden wissen, also das heißt nicht, dass es dann, dass dort dann alles so starr und ist, wie jetzt die Materie erscheint. Aber man hat dann ein neues Zentrum in 6 Dimensionen und das ursprüngliche Universum, das physikalische Universum ist dann nur eine Idee. Das heißt, es ist genauso weit entfernt. Es ist dann transzendent aus eigener Sicht. Es ist dann gar nicht real, würde man sagen, wenn man jetzt so wie wir mit unserer naturwissenschaftlichen Verbildung erzogen sind, so müsste man dann eigentlich denken. Und dann ist die Frage, wie reagiert diese Umwelt auf das, was man, wie reagiert diese Umwelt auf einen selber? Wie finde ich mich darin zurecht? Und du hast schon gesagt, die Insassen müssen sich auf das Ziel konzentrieren, um dorthin zu gelangen. Das heißt natürlich, dass die eine gewisse Konzentrationsfähigkeit haben müssen. Und auch eine gewisse Fähigkeit, diese Konzentration stabil zu halten. Also ich würde mal behaupten, ich glaube, am Ende der letzten Sendung sind wir schon in die Richtung gegangen. Also ich behaupte, ein Insasse, der nicht über das richtige Konzentrationsvermögen verfügt, der würde irgendwo landen. Oder vielleicht auch an mehreren Orten gleichzeitig landen, was wahrscheinlich ein bisschen unangenehm ist. Oder in einem Bereich des Universums landen, der gar nicht gut für ihn ist. Also ich glaube, man muss die Wesen, wer immer da ist, müssen eine gewisse geistige Qualität mitbringen, damit diese Reise sicher erfolgen kann.
Ja, also man braucht da ziemlich, kontrolliere deine Gedanken, ne? Wie oft haben wir das schon gehört, in dem Fall ist es dann wirklich wichtig.
Ja, genau.
Mimi schreibt, also lande ich auf dem Planeten, der mir irgendwie sympathisch ist. Also er muss nicht sympathisch sein. Ich meine, sie ist da schon irgendwie auf der richtigen Spur, glaube ich, aber er muss mir nicht sympathisch sein, aber ich muss mich einfach quasi auf einen derartigen Planeten irgendwie konzentrieren oder quasi mir den vorstellen, oder? Und dann lande ich auf einem solchen, den es halt wirklich gibt. Der dem meiner Vorstellung jetzt am nächsten kommt. Wenn ich einmal in diesem Zustand einer Idee bin.
Ja.
Das klingt alles total verrückt, aber das ist, ja, okay.
Ich glaube, am ehesten, also Sympathie ist schon ein guter Hinweis. Ich glaube, man muss es sich so vorstellen, dass man sich geistig in etwas hineinversetzt. Vielleicht hat der ein oder andere das mal getestet oder gewisse Techniken gelernt. Man kann sich geistig in Gegenstände oder in Tiere oder in was auch immer für Wesen hineinversetzen und dadurch einen Teil ihrer Existenz erfahren. Das ist es ist das, was Ken Wilber oder auch Stanislav Grof beschreiben als was man im transpersonalen Bereich über das allgemeine Bewusstsein erfahren kann. So ähnlich, so weit müsste man wahrscheinlich gehen. Also dieses sich mit der Zielstruktur ähnlich machen. Natürlich ist das, die Sympathie ist eigentlich der erste Schritt. Man muss mit der Zielstruktur kompatibel sein. Was heißt das? Das ist nicht nur das Abstrakte, ja, man muss irgendwie, es ist ja keine Struktur, das klingt immer so geometrisch, so mathematisch und irgendwie so ein bisschen ja, kühl, rational, aber da steckt nun mehr dahinter, würde ich mal behaupten, denn es geht ja darum, dass der gesamte Mensch oder gesamte Außerirdische da mitkommt, mit seiner gesamten Psyche. Und ich unterstelle jetzt mal, dass die auch eine Psyche haben, dass die auch einen Mentalkörper haben und so weiter. Diese Verbindung, die man dann eingeht zu dem Ziel, die muss emotionaler Natur sein. Sonst bleibt ein Teil zurück. Es ist ja, wir werden ja ausgebildet, sehr einseitig. Ich glaube, diesen Konsens, den gibt es mittlerweile, der ist mittlerweile gar nichts Neues mehr. Wir werden intellektuell, rational gut ausgebildet, aber dass das Ganze immer eine Gefühlskomponente hat, das bleibt unterm Tisch. Und ohne diese Gefühlskomponente kann man sich gar nicht auf neue Informationen eigentlich einlassen. Und es ist erstaunlich, wie gut man Dinge versteht, wenn man sie gefühlsmäßig akzeptieren kann. Ist ein anderes Thema, möchte ich jetzt auch hier nur andeuten oder so, möchte ich mich nicht dran verlieren. Aber das ist, glaube ich, die Voraussetzung für diese Art von Reisen. Man muss sich da richtig emotional hineinversetzen in den Zielort.
Ja.
Das ist das, worum es eigentlich bei Strukturresonanz geht.
Ja. Und das ist jetzt natürlich alles theoretisch, was wir da sagen, aber es ist halt eine interessante Frage von Polygon im Chat gekommen. Kann man ein Experiment aufbauen, um Heims R5 oder R6 oder und, muss man da eigentlich sagen, zu beweisen? Ansonsten ist das alles ziemlich sinnfrei wie die Stringtheoretiker. Und da kann man ja dem kann man ja durchaus entgegenhalten oder da kann man natürlich jetzt argumentieren mit dem Massenspektrum der Elementarteilchen, ne? Weil das hat er nur. Und das hat er eben ausgerechnet und nicht mehr nur mit Wahrscheinlichkeiten oder so versehen. Und das hat er ja aus seiner sechsdimensionalen Theorie heraus entwickelt, ne? Und das wurde dann ja am DESI nachgerechnet und experimentell auch nachgewiesen.
Das ist die große Basis, auf der er das war ihm am allerwichtigsten war, diese Basis zu haben. Ja, das hat er geschafft. Und das hat er als Legitimation danach betrachtet. Ausgehend auf der Kenntnis, auf der inneren Struktur der Materie, sich dann an die immateriellen Aspekte der Realität zu wagen.
Genau, das Experiment ist quasi diese Messung gewesen, wo man also diese Massen gemessen hat und dann hat man festgestellt, dass Heimsi eben zu dieser Zeit zumindest genauer als jeder andere vorhergesagt hat.
Ja.
Ja, also besser, also das ist eigentlich ein großartiges Experiment. Und somit hat er also gezeigt, dass eben, wie du sagst, der R5 und R6 tatsächlich in dieser Form existieren. Oder offensichtlich diese Theorie, die auf R5 und R6 natürlich aufbaut, ihre Legitimation dadurch erfährt. Und dann ist er eben weitergegangen und hat sich eben gefragt, was kann ich jetzt noch alles ableiten aus der Tatsache, dass diese R5 und R6 offenbar existieren. Dass diese beiden zusätzlichen, er hat immer gesagt, Wertevorräte oder weiß nicht, wer diesen Begriff da, aber gefällt mir sehr gut.
Ja, Wertevorräte.
Finde ich schöner als Dimensionen. Dimensionen ist ja abgedroschen. Also, dass diese
Wertevorräte. Stimme ich dazu, ja.
Dass diese Wertevorräte existieren. Und dann hat er und andere, also von Ludwiger hat er natürlich auch dann quasi weitergedacht entlang diesen Linien, dass man dadurch zum Beispiel interstellar reisen könnte. Auf eine vernünftige Art. Sprich, nicht Millionen Jahre unterwegs ist, wenn man in einer oder viele, viele tausend Jahre auf jeden Fall.
Ja.
Dann schreibt zum Beispiel jemand anderer, mal zu was Praktischem. Können wir die Erkenntnisse der R6-Theorie nutzen, um zu lernen, wie wir uns selber als Person besser mit Gedankenkraft heilen können? Ist auch eine interessante Frage. Schlagwort Placebo. Kann man da Dinge ableiten, wie man dann so quasi Autosuggestion effektiver machen kann? Ist jetzt ein bisschen ein Seitenstrang da, aber egal. Finde ich interessant, die Frage.
Ja, hier kommen wir, ich glaube, jetzt kommen wir zum Begriff der intellektuellen Krücke.
Ja.
Du hast in der Beschreibung von der heutigen Sendung zu meiner Belustigung hast du mich zitiert in einem meiner letzten Videos. Also ich sage, eigentlich ist die Heimtheorie eine intellektuelle Krücke für Menschen, die, so wie auch ich, zu viel intellektuelle Verbildung genossen haben. In ihrer Schulzeit oder ihrem Fernsehkonsum vielleicht auch. Die Heimtheorie ist eine, ich meine damit, die Heimtheorie ist eine ganz großartige Theorie, die auf der bekannten Physik aufbaut, mit ihr kompatibel ist. Also aus der sechsdimensionalen Theorie geht die vierdimensionale Theorie hervor. Das ist ein ganz wichtiges Kriterium für neue physikalische Theorien. Sie müssen anschlussfähig sein. Aber darüber hinaus bleibt es eine physikalische Theorie. Und sie kann dann ganz viel erklären. Auch geistiges Heilen, auch interstellares Reisen, auch das Leben nach dem Tod, zu dem wir jetzt wahrscheinlich noch kommen. Aber das eigentliche es tun, ich glaube, das steht auf einem anderen Blatt, denn sie ermöglicht nicht unmittelbar die lebendige Erfahrung. Es reicht nicht, Heimtheorie zu studieren, um zu lernen, wie man geistig heilt, meinetwegen. Ich glaube, da gibt es eine ganze Menge Methoden und Leute und Lehrer, die das ganz hervorragend können und auch vermitteln können. Und die müssen dazu nicht Heimtheorie können. Es ist tatsächlich die intellektuelle Krücke, um das Ganze in unsere moderne Zivilisation, in unser modernes Denken integrierbar zu machen. Das ist das Herausragende an der Heimtheorie. Sie bildet einen Rahmen ab, also sie gibt uns einen Rahmen, in dem wir alle diese Dinge ja akzeptieren können, ausgehend von dem, was wir wissen. Natürlich muss man sich ein bisschen öffnen in die Richtung, aber ausgehend von der Mainstream-Physik kann man sich da ein paar Stufen höher stellen und dann sehen, es ist ja gar kein Widerspruch. Natürlich gibt es natürlich kann man Krankheiten oder kann man geistig heilen, wenn man gewisse Eigenschaften hat, und die kann man auch beschreiben auf eine Weise, die dann zusammenhängen mit die dann plötzlich zusammenhängen mit dem Begriff Gravitation zum Beispiel, also über ganz viele Ecken jetzt. Ist nicht sehr deutlich, aber es ist einfach ein zusammenhängendes Ganzes der Welt und nicht dieses getrennt in, es gibt die physikalische Welt, die ist nur materiell, und es gibt vielleicht die geistige Welt, ja, die physikalische, die Vertreter der Physik glauben nicht so recht daran, und umgekehrt spotten die Geistheiler, sag ich mal, über den Materialismus. Es geht darin zusammen. Und das ist das Schöne daran.
Ja. Eine intellektuelle Krücke für intellektuell Verkrüppelte, sozusagen. Aber jetzt wieder den Schwenk zurück. Wir haben von einer Wechselwirkung gesprochen, von der zweiten. Das ist Kälte, die Menschen immer wieder beobachtet haben, wenn sie solche unkonventionellen Objekte plötzlich auftauchen sehen, etc. Richtig?
Ja, nicht nur in der Umgebung von UFOs, sondern auch in der Umgebung von Geistererscheinungen zum Beispiel.
Ja, weil jemand hat auch die Frage gestellt, wie kommt man denn als Idee wieder zurück? Und dieses Runtertransformieren oder eben dieses Hineinreichen von der, wenn man so will, geistigen Welt in den R4, das ist dann von Kälte begleitet, ne? Also das ist eine Vorhersage von Heim.
Ja, also nicht für den Insassen. Im Insassen wird, denke ich, nicht kalt, aber der Begriff Geist, der beim Begriff Geistererscheinung oder beim Phänomen Geistererscheinung ist das fast besser erklärbar, finde ich. Ist eigentlich egal. Stellen wir uns mal vor, es gibt eine transzendente Struktur und die will einen materiellen Effekt verursachen, eine materielle Erscheinung. Struktur, das heißt tatsächlich nur Struktur. Es heißt nicht Energie, Materie schon gar nicht, aber es heißt, es hat nichts mit dem Energiebegriff zu tun.
Denn wenn es Energie ist, dann ist es ja auch Masse, ne? Also, und das ist,
wenn es Energie ist, ist es auch Masse und dann ist es vierdimensional. Das reicht nicht in die fünfte Dimension hinein, dieser Begriff. Man kann es sich ein bisschen veranschaulichen mit dem Begriff Wahrscheinlichkeit. Also je höher eine Struktur ist, umso unwahrscheinlicher ist sie. Wenn es um physikalische Erscheinungen jetzt geht, dann ist Wahrscheinlichkeit unmittelbar verknüpft mit dem Begriff der Entropie. Ein materielles System, ein physikalisches System in einem hohen Ordnungszustand, das hat eine geringe Entropie. Wir wissen aus dem Physikunterricht, aus der Schule, alle materiellen Strukturen oder das gesamte Universum, genauer gesagt, neigt dazu, von einem Zustand niedriger Entropie, das heißt hoher Ordnung, in einen Zustand höherer Entropie, das heißt niedriger Ordnung, überzugehen. Und dabei wird Wärme frei, beziehungsweise verbreitet sich Wärme immer mehr. Und das ist dann dieser sehr pessimistische Wärmetod des Universums. Irgendwann ist alles eine einzige gleichtemperierte graue Masse in ein paar Milliarden Jahren. Finde ich ich weiß nicht, welche Geisteshaltung nötig ist, um so etwas glauben zu können oder zu mögen, die Vorstellung. Aber also das zum Begriff der Entropie. Nun ist da eine Struktur, die hat keine materielle Komponente. Aber was passiert, wenn diese immaterielle Struktur kann Wahrscheinlichkeiten verändern in materiellen Systemen? Das heißt, diese materiellen Systeme, das können einfach nur die Luftmoleküle in einem Raum sein, einem ganz normalen Raum, die werden jetzt in einen höheren Ordnungszustand versetzt. Das heißt aber, die Entropie dieses materiellen Systems nimmt ab und damit die Ordnung zu. Aber das heißt, der Energiegehalt dieses Systems steigt. Und woher kommt diese Energie? Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Sie kann die einfachste Umwandlungsform hier ist einfach, es wird kälter, weil der Ordnungszustand oder die Energie dieses Ordnungszustandes speist sich aus der thermischen Luft, aus der thermischen Energie der Luftmoleküle, aus deren Bewegung. Und das heißt unmittelbar, es wird kälter.
Ja, also Entropie, wenn man Entropie senkt, wird es ja auch kälter, ne? Und du hast ja vorher den Wärmetod angesprochen, also ja.
Ja, also es ist genau die Umkehrung dieses an für sich überall allgegenwärtigen Effektes. Und der tritt offenbar auf in der Umgebung von UFOs. Und er tritt auf, er tritt auf bei Geistererscheinungen und ähnlichem häufig. Also das UFO, das heißt, das UFO ist eigentlich in einem höheren Ordnungszustand und materialisiert sich nun. Und dabei wird werden die Luftmoleküle auf eine Weise geordnet, die der Umgebung Wärme entziehen.
Ja.
Und so wird es kälter.
Mhm. Nochmal kurz zurück zur Massenformel. Polygon ist dann ein bisschen auf dem Hängen geblieben. Aber ja. Gut. Ich meine, und dann auch noch kurzer Kommentar. Also, wie kann man sowas mögen? Da muss ich jetzt schon sagen, naja, gut. Ich meine, wir sind auf der Suche nach der Wahrheit. Also, ob uns die jetzt gefällt oder nicht, sollte jetzt kein Kriterium sein. Ja? Aber gut.
Einspruch stattgegeben. Ja.
Du hast recht, es ist keine schöne Vorstellung. Polygon schreibt, Ed Gast, auf Wikipedia steht, dass Heim selbst in seinem Buch, ich weiß nicht welches Buch, zugab, wahrscheinlich über die Massen, die Massenformel nicht hergeleitet, sondern heuristisch durch Probieren gefunden zu haben. Oben zitiert er dann, es war bislang nicht möglich, ich weiß nicht, was er da zitiert, bislang nicht möglich, die FIM explizit herzuleiten, sodass dies auch für die AIM und A66 geht, untersucht man jedoch unter Verwendung der Interpretation 101b die empirischen Daten der Grundzustände, dann kann man heuristisch ... ich weiß nicht. Hat er das gesagt, dass er sie nur heuristisch durch Probieren gefunden hat? Also nicht hergeleitet?
Wikipedia ist an der Stelle natürlich sehr ungenau. Das ist die erste Version der Massenformel gewesen. Da hat er tatsächlich heuristisch angepasst und er hatte dann insgesamt 12 Parameter. Kann man kritisieren, aber da muss man auch dazu sagen, dass natürlich das Standardmodell der Teilchenphysik schon 26 Parameter hat, mehr als doppelt so viel. Also da finde ich den Vorwurf eigentlich nicht so schlimm, wenn man dann 12 Parameter anpasst. In der zweiten Version von 1989 hatte er gar keine Parameter mehr, sondern nur noch 3 Naturkonstanten. Das erwähnt Wikipedia leider nicht.
Ja, Wikipedia ist sicher keine gute Quelle für Heim, aber okay.
Bei kontroversen Themen ist und bei so paranormalen Sachen ist Wikipedia nie eine gute Quelle, leider. Nein. Also Wikipedia ist, ich finde es hervorragend um einfach an Informationen zu kommen, aber nur für leichte Sachen.
Technische
umstrittene
Fragen.
Umstrittene Themen kann man da nicht seriös erwarten, dass es seriös dargestellt ist oder umfassend dargestellt ist.
Finde ich auch nicht, ne. Okay, und man, es war halt einmal so, dass seine Vorhersage, nach meinem Wissen, die genaueste war, die dann experimentell nachgewiesen war. Also hin oder her, da führt jetzt kein Weg vorbei und das spricht einfach auch für die Theorie dahinter. Also für das Fundament, auf dem diese Aussagen dann gemacht wurden. Aber gut, also das wird ja jetzt schon immer wieder dann bekrittelt und zerdiskutiert. Nur ausprobieren und so weiter tut es dann halt keiner. Das ja, finde ich sehr schade und sehr dumm. Aber es ist auch wichtig, die Sache natürlich auch kritisch zu sehen. Ja, also das. Und das muss die Theorie natürlich auch aushalten, dass sie kritisiert wird.
Ja, natürlich. derjenige, der sich damit beschäftigen will, muss natürlich auch die Theorie aushalten können.
Das ist
die Kehrseite. Das ist die Kehrseite.
Ja, das stimmt.
Und das ist ein ziemlicher Aufwand. Da kann man auch niemandem verübeln, dass er sich den nicht aufladen will. Aber das ist das eigentliche Problem daran. Nicht, dass die Theorie ungenau wäre oder so. Es ist ein Lebenswerk immerhin. Er hat das über viele Jahre erforscht und verfeinert und abgeleitet. Und es ist mit Sicherheit noch nicht am Ende. Es gibt noch ganz viele ungelöste Fragen, auch in seiner Theorie. Aber als Ansatz ist die einfach derart überlegen über allem, was wir bislang haben, dass man sie doch zumindest ernst nehmen muss. Als Ansatz.
Ja, das finde ich schon, natürlich. Kommen wir wieder zurück zum Feldantrieb. Also es wird auch immer wieder elektromagnetische Strahlung, sehr starke sogar, die teilweise auch Gewebeschäden und so weiter verursacht bei UFO-Sichtungen. Mhm. Chris Marx hat zum Beispiel auch von solchen Dingen gesprochen, weil ich in der Einleitung oder in den News erwähnt habe. Und auch das ist eine Aussage, die man aus dem Faktum, dass sie sich wahrscheinlich mit einem Feldantrieb fortbewegen, dass man das da, die man daraus erklären kann. Und da gibt es ja auch, sagen wir mal, wenn man so will, Mainstream-Wissenschaft, Parallelen zum kontrabarischen Effekt, so heißt es ja, nämlich der Blackett-Effekt, also wo also rotierende Körper dann ein Magnetfeld entwickeln. Das hängt ja mit diesem kontrabarischen Effekt zusammen, oder?
Ja, das ist, also so Mainstream ist es gar nicht. Der Professor Blackett hat das in den Anfang der 50er Jahre, hat er es, glaube ich, postuliert, dass es diesen Zusammenhang gibt. Also neutrale, rotierende Körper sollen ein Magnetfeld erzeugen.
Das hat mich auch an den Herrn Timer erinnert, der ja, weiß nicht, ob die, sagt er sicher was, ne?
Ja.
Der also mit rotierenden Massen experimentiert hat und dann festgestellt hat, dass die eine Masseabnahme erfahren.
Ja, also der hat einige Experimente gemacht. In letzter Zeit, glaube ich, hat er nicht weiter geforscht, soweit ich das verfolgt habe. Aber also ich glaube, es war auch nicht in jedem Fall reproduzierbar. Also er war zumindest noch nicht ganz auf der richtigen Spur, leider. Genau. Jetzt hilf mir kurz.
Der kontrabarische Effekt.
Wir sehen der kontrabarische Effekt.
Ja.
Der Blackett-Effekt, genau.
Blackett.
Also neutrale, rotierende Körper sollen ein Magnetfeld erzeugen. Und er hat das erstmal heuristisch abgeleitet aus der Beobachtung von Himmelskörpern und deren Magnetfeld. Und er konnte aber nicht angeben, warum das so sein könnte. Aber Heim hat das angegeben. Es gibt in Heims einheitlicher Feldtheorie zwei Umwandlungsmöglichkeiten von Elektromagnetismus in Gravitation. Das eine ist der kontrabarische Effekt. Der besagt im Grunde ein elektromagnetisches Feld, das in eine doppelte Rotation versetzt wird, also quasi in eine Spirale, die nochmal aus Spiralen besteht, gewissermaßen. Wenn das so eine Bahn zieht, die elektromagnetische Welle, dann findet diese Umwandlung statt.
Das finde ich ja total interessant, Entschuldigung, dass ich da kurz weil Schauberger, ja, der auch immer wieder mit UFOs irgendwie in Verbindung gebracht wird, warum auch immer, aber vielleicht einer der Gründe, er hat auch von doppelt und dreifach gewendelten Rohren gesprochen. Und das ist ja irgendwie was Ähnliches, nur dass da keine Ladung, sondern Flüssigkeiten durchfließen, die aber auch Ladung
unmöglich
haben.
Ja. Genau. Das ist der kontrabarische Effekt. Das andere ist der, ja, ich glaube, Heim hat dem keinen besonderen Namen ergeben, aber nennen wir es einfach weiter Blackett-Effekt, Postulanten zu ehren. Und das ist eigentlich das, was am einfachsten experimentell zu prüfen wäre, wenn man das Institut hätte, dass das gerne, dass sich dahinter stellen würde. Das hat aber Herr von Ludwiger, glaube ich, schon öfter auch in einer Sendung berichtet und beschrieben. Also die Pläne gibt es, gibt sogar die Geldmittel dafür, aber es muss natürlich jemand dann sein, es muss jemand dahinter stehen, der das anständig publiziert, der anständige Fehlerrechnung macht und so weiter. Und dann könnte man diesen Teil der Theorie experimentell prüfen, ja.
Ja, das sind 2 Millionen, von denen wir da sprechen, und dann halt wissenschaftliches Personal, das ja eine gewisse Zeit damit auseinandersetzen muss.
Genau.
Also die 2 Millionen sind Peanuts, Entschuldigung. 2 Millionen wird für Sachen ausgeben, das ist unglaublich. Aber die Zeit ist vielleicht ein bisschen das Problem, und Leute davon zu überzeugen, dass es doch zu einem fruchtvollen Ergebnis führen könnte. Weil er eben Wikipedia und sonst wo, er wird halt, wie soll man sagen, er wird eigentlich verlacht und runtergemacht. Und keiner traut sich da drüber, ne? Irgendwie, wenn man es jetzt
natürlich
ganz platt sagt. Das ist ja sehr, sehr ausgesprochen schade. Weil wenn der kontrabarische Effekt nachgewiesen werden könnte und die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, sind ja haarsträubend. Also und ganz ehrlich, es fällt mir extrem schwer zu glauben, dass das noch niemand ausprobiert hat. Aber was weiß ich, ja. Aber vielleicht hat es wer ausprobiert und manche dieser Objekte, die wir sehen, fliegen schon damit. Könnte ja auch sein. Aber who knows?
Who knows, ja.
Völlige Spekulation natürlich.
Also wer es geschafft hat, der redet dann auf jeden Fall nicht mehr viel mit uns, weil ja, vielleicht sind wir dann doch zu primitiv.
Ja, oder
also, das ist meine Erklärung, warum die Insassen sich nicht wirklich für uns Homo sapiens interessieren.
Ja, warum auch immer. Das UFO-Phänomen ist voller Rätsel. Ich habe keine Ahnung, was da abgeht. Also, ja. Das heißt, dieser kontrabarische Effekt, der könnte dann wirklich zu einem Fate-Antrieb führen, und das andere, also damit könnte man sich dann, damit kann man das Verhalten von UFOs erklären. Also so, das, was UFOs machen und was nachweislich beobachtet wurde, also auch teilweise mit Radardaten und so weiter, du hast das am Anfang erwähnt, das ist möglich, wenn der kontrabarische Effekt wirklich funktionieren sollte, und das finde ich schon recht interessant, dass da diese starke Parallele ist. Und interstellar könnte man dann eben reisen, indem man sich als Idee hochtransformiert und dann irgendwo hin wünscht, denkt und dann wieder zurückkehrt. Klingt natürlich komplett abgetreten, aber ja, wenn jemand eine bessere Idee hat, wie man interstellar reisen, dann nur zu.
Vorhin war noch die Frage, wie man das mit dem Zurücktransformieren macht.
Ja.
Ja, ich kann es mir nur so vorstellen, dass das ich stelle es mir irgendwie unangenehm vor. Also unangenehmer als das Hochtransformieren. Weil das eine muss ja so eine Art erhabener Zustand irgendwo sein, der weniger dicht ist, sage ich mal. Das andere ist, ja, man muss sich verdichten, sozusagen. Und deswegen vergleiche ich es so ein bisschen mit den Begriffen Sterben und Wiederverkörperung.
Ist interessant.
Ich glaube,
Entschuldigung, dass ich da kurz reinspringe, weil jemand hat vorher im Chat die Frage gestellt, kann man als Idee sterben? Und ein bisschen ist man es ja schon, ne? Dann, wenn man nur mehr unter Anführungszeichen eine Idee ist.
Ich glaube, der Vergleich ist recht gut. Ich kann das zwar jetzt nicht experimentieren, also nicht, in diesem Leben habe ich es noch nicht experimentell überprüft, sage ich mal, aber vielleicht ist das genau das, was dazwischen stattfindet. Dieser Zustand, wo unmittelbar die Vorstellung von einem Ort einen an diesen Ort bringt, deckt sich ja mit einigen Berichten von Nahtoderlebnissen, die wir haben. Also wo die Personen, die in diesem Zustand waren, sich gedacht haben an ihre Verwandten, ihre Kinder und dann bei ihnen waren unmittelbar und auch gesehen haben, was sie machen und auch dann das später berichtet haben und es hat gestimmt. Also dieser Zustand dürfte gar nicht so unähnlich sein. Nur der Unterschied das ist halt, man hat dann die Idee seines Körpers mitgenommen. Der Körper liegt da nicht irgendwo und stirbt, sondern ist irgendwo bei einem, in einem energetisch höherwertigen Zustand gewissermaßen oder so etwas.
Quasi konserviert, oder?
Wie soll man sagen?
Zwischengelagert.
Zwischengelagert.
Wobei er existiert ja in dem Sinn nicht mehr im R4, sondern er ist eben...
Ja, aber sämtliche Strukturen, die den Körper ausmachen, müssen ja erhalten bleiben. Das heißt, er ist genauso, alle Zellfunktionen, der Alterungsprozess, das alles muss ja irgendwo da sein, das wird ja nicht unterbrochen. Der Lebensprozess wird bei dieser Art von Transition ja nicht unterbrochen, sondern er kommt gewissermaßen mit, aber als Idee.
Ja. Joe Schraube, auch ein ehemaliger Gast von mir, hallo Joe, schreibt, Psychedelika können Einblicke in diese Dimensionen, dimensionalen Shifts bieten, ? Kann man mit Psychedelika absolut sowas erfahren, zumindest quasi die Anfangsstadien so einer Transformation?
Also so eine Transformation... Nein, das denke ich nicht. Da gehört auf jeden Fall zu. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Psychedelika es nicht auslösen können, aber sie können natürlich diesen Zustand auslösen, indem man etwas größere Freiheitsgrade hat, indem man geistig höhere Freiheitsgrade hat oder höhere Freiheitsgrade erlebt, dass man ja zumindest einen Vorgeschmack darauf bekommt. Dieser Transformationsprozess, das hat dann zu tun mit dem, was Heim Aktivitätsströme nennt. Die müssen dann auf die Materie gerichtet werden. Also das ist noch eine andere Qualität oder muss noch etwas anderes zukommen. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das rein geistig gehen kann. Ich nehme es zurück, doch, es ist sicherlich möglich, rein geistig, aber es ist auch technisch möglich. Oder es muss eine Art von Technik dahinter sein oder eine Art von Quelle, die das bewirkt. Ich bin mir sicher, dass das geht, weil wir haben ja, es gibt ja Personen, die sich teleportieren können. Also von Thomas Green Morton ist zum Beispiel habe ich die Geschichte gehört, der war in einem Flugzeug, das in Turbulenzen geriet und dem war das nicht geheuer. Er hat sich auf die Toilette gegangen. Obwohl das natürlich niemand durfte, oder ist er da geblieben? Letztendlich hat man die Toilette aufgemacht, er war nicht drin. Und alle waren völlig in Panik, wie kann er denn aus dem Flugzeug gekommen sein? Und als das Flugzeug dann in Miami landete, stand er am Gate und winkte. Ist alles schon passiert, das wollte ich nur kurz sagen.
Nicht schlecht.
Teleportation, Bilokation und so weiter. Das scheint alles zu gehen, wenn derjenige entsprechend begabt ist oder entsprechend geistig hochentwickelt ist. Ja.
Okay, der hat sich aufs Klo gesetzt. Aber warum ist er überhaupt in das Flugzeug gestiegen dann, wenn er das kann?
Ja, ich weiß auch nicht. Also es ist, glaube ich, es ist schon ein gewisser Aufwand dahinter, stelle ich mir vor. Also man muss das natürlich... dann wollen, und ich weiß nur jetzt also auch konkret von ihm, ich bin ihm mal begegnet vor ein paar Jahre her, wenn er seine Sessions gemacht hat, wo der also eigentlich die Materie so formt, wie es ihm beliebt, sind Naturgesetze egal, dann ist er erschöpft danach, aber richtig, dann muss er sich eine Woche ausruhen.
Er hat gewunken am Gate, also so erschöpft kann er nicht sein.
Ja, nicht unmittelbar. Er ist eine spezielle Type, okay. Sehr liebenswert, aber
Flüchtig.
Also nicht das, was man erwartet eigentlich. So, also ist kein Heiliger, sagen wir mal so.
Sehr gut.
Und ja.
ganz kurz noch am Feldantrieb. Hat der M-Drive irgendwas damit zu tun? Hat der M-Drive irgendeine Zukunft? Ist da irgendwas dran? Weil das kam und.
Das ist der M-Drive.
Okay. Das ist so ein Feldantrieb, den ein Engländer Namen entfallen entwickelt hat. Die Chinesen haben da, glaube ich, sogar den, probieren den auf einem Satelliten aus, wodurch eine stehende elektromagnetische Welle in einem konischen Körper angeblich einen Schub in eine bestimmte Richtung erzeugt wird. Hat nie davon gehört. Okay.
Habe ich auch nie von gehört. Nein.
Okay.
Tut mir leid.
Ja, also Heim war ja auch immer wieder Gast bei Move von CES. Natürlich, also war damals noch Illobrand von Ludwiger, hatte da noch den Vorsitz. Und ich nehme an, da ging es eben vor allem, um was ging es da eigentlich bei den Vorträgen von Heim bei Move von CES? Weißt du das?
Gute Frage. Müsstest du von Ludwiger am besten direkt fragen. Okay. Aber ich denke mal um Feldantrieb und so weiter. Irgendwo woher wird es gekommen sein. Also bei Move von CES gab es einige Professoren, die sich auch Heims Theorien dann teilweise analysiert haben, auch Fehler gefunden haben, muss man übrigens sagen.
Ja, natürlich. Und, wird nicht fehlerfrei sein, ja.
Ja, nee, auf jeden Fall. Und es gibt in den alten Move von CES Bericht gibt es ein paar sehr gute Zusammenstellungen von Prinzip Antigravitation und wie man sich das vorstellen kann bei solchen Flugobjekten.
Timer hat sich dem M-Drive zugewendet, weg von den rotierenden Massen, schreibt Polygon. Ich bete mir ein, dass ich auch sowas gehört habe, aber ich glaube, sie konnten da nichts reproduzieren. Das ist das Problem.
Ja.
Aber gut. Ja, also diese Frage vom Chat-Teilnehmer Geschmacksmuster, die fand ich ja sehr interessant. Kann man als Idee sterben? Ich möchte jetzt nochmal wieder an der anknüpfen.
Okay.
Weil diese in diesem transzendenten Zustand des UFOs, also wenn das UFO quasi dann interstellar reist, dann ist man zumindest für eine eigentlich relativ kurze Zeit, oder wie lang ist man dann eigentlich in diesem Zustand der Idee?
Ja, Zeit hat erstmal keine Bedeutung, ne? Eigentlich könnte man sich auch die Zeit aussuchen, in der man sich manifestiert. Oder sie ist dann vielleicht gar nicht so eindeutig, aber dann müssen wir auch die Frage stellen, was ist denn überhaupt Zeit?
Ja.
Vielleicht
das heißt, man kann dann auch Zeit nicht nur im Raum, sondern auch in der Zeit sich gleichzeitig, also man kann sich komplett frei im R4 wieder manifestieren, an irgendeiner Stelle des R4.
Ja. Deswegen, also es scheint ja so, dass an gewissen Orten über viele Jahre oder sogar Jahrhunderte immer wieder gleiche Phänomene auftreten. Also es gab einen Fall in der Nähe von Hamburg, glaube ich, das war irgendwie eine blaue Lichterscheinung oder sowas, die wurde, also jetzt im 20. Jahrhundert wurde die beschrieben, die wurde aber auch schon mal sogar 200 Jahre davor beschrieben, in der gleichen Region. Also, dass man vermuten könnte, das hat sich einfach so kurz durch die Zeit bewegt oder sowas. Vielleicht ist unsere Vorstellung,
da gibt's viele Beispiele,
gar nicht so.
Da gibt es viele Beispiele für unidentifizierte Objekte, die an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit auftauchen und dann 10, 20, 100 oder wie viele Jahre auch immer später wieder genau dasselbe. Und das wird dann oft eigentlich als Gegenargument angeführt, obwohl man, wenn man dann in Betracht zieht, naja, vielleicht bewegen sich die nicht nur durch den Raum, sondern vielleicht auch durch die Zeit, die man, kann man viel darüber streiten, ob Zeitreisen wirklich möglich sind. Aber wenn sie das tun, dann wäre das die Erklärung. Also die warten dann nicht 100 Jahre, kommen dann wieder, sondern die schauen nochmal, aha, wie schaut's jetzt aus, ne?
Ja, vielleicht finden sie auch den richtigen Zeitpunkt nicht spontan. Es kann ja sein, dass das auch eine gewisse, dass es auch ein Faktor ist, bei dem man sich überhaupt orientieren muss. Auf welcher Zeitebene will man eigentlich?
Ja, irgendwer hat
mit welcher Zeitebene ist man kompatibel?
Irgendwer hat einmal auch einmal die Theorie aufgestellt, dass Kornkreise sozusagen, Timestamps, also Zeitstempel für interdimensionale Reisen sind. Hat mir gefallen, die Theorie.
Könnte sein. Oder Nebeneffekte vielleicht.
Ein Scherz, manchmal sicher auch.
Ja, 95% sind Menschen gemacht, das weiß man. Ist ähnlich wie bei UFO-Sichtungen. 95% sind Menschen gemacht, also sind erklärbar.
Na, oder Himmelfänomene, astronomische Phänomene und solche Dinge, ne?
Ja, also 5%, sagt er ungefähr, 3-7% aller UFO-Meldungen bleiben unerklärt oder sind nicht konventionell erklärbar. Ist bei Kornkreisen ungefähr die gleiche Quote. Mhm. Oder war es so in den letzten Jahren zumindest.
Ja. Aber immerhin, 5-10%.
So, aber jetzt nochmal zurück zu der Frage, kann man als Idee sterben?
Ja.
Die gefällt mir sehr gut, die Frage. Habe ich noch nie so direkt drüber nachgedacht. Gehen wir mal davon aus, also ich glaube, der Fragesteller meint, wenn man jetzt so transformiert ist auf diese Weise, also sein Körper als
genau.
Idee mit hat quasi. Ich glaube, die Antwort ist ganz einfach. Wenn man der Idee des Todes begegnet, dann stirbt man auch als Idee.
Interessant.
Ja, also das ist vielleicht eine andere Art von Tod als vielleicht, es gibt dann irgendwelche Wirkungen, die bewirken, dass dieser Prozess nicht rückgängig gemacht werden kann, vielleicht, oder dass sich die Idee des Körpers auflöst. Vielleicht ist es sogar eine Herausforderung, diesen körperlichen Zustand stabil zu halten, dem Zustand. Ich weiß es nicht, ich habe es noch nicht gemacht.
Ja. In einem deiner Videos sagst du ja auch, bei interstellaren Reisen nach Heim müssen der Ilkor, jetzt müssen wir dann kurz erklären, oder weiß nicht, ob man das kurz erklären kann, und die Telekor-Syndroklinen ebenfalls angehoben werden. Dadurch verändert sich der Bewusstseinszustand der Reisenden. Also Heim sieht ja quasi unsere Existenz auf mehreren Ebenen. Da gibt es also uns im Physischen und dann gibt es eben auch Strukturen, die sich in diesen Transbereichen bilden, die mit der physischen Struktur zusammenhängen, und diese Strukturen im Transbereichen interagieren dann wieder mit mentalen Strukturen. Ne? Also jetzt kommen wir dann wirklich in diese postmortale Welt. Ich glaube, da muss man das jetzt ein bisschen erklären. Und bei interstellaren Reisen wird quasi das ganze Ding angehoben.
Okay, also Ilkor könnte man vereinfacht als Psyche bezeichnen. Ilkor, das steht für intermittierender Leitmetroplex korrelativer Eigenschaften. typisches Heim-Worterfindung. Kommen wir mal ein bisschen auf die Verbindung zwischen Materie und nicht materiellen Strukturen zu sprechen. Das sind die sogenannten Aktivitätenströme. Aktivitäten, das sind die Wirkungen, die die fünfte und sechste Dimension betreffen. Ich habe auch ein ganzes Video gemacht, wo ich das versuche sinnvoll zu erklären. Das kann ich jetzt nicht alles wiederholen. Es ist einfach das, was in Aktivitäten sind, das, was in den Dimensionen 5 und 6 geschieht. So, sagen wir es einfach mal, stellen wir das mal so in den Raum, ohne das weiter zu vertiefen. Diese Aktivitäten sind gleichzusetzen mit Ideen oder Strukturen. Der Grund, warum man trotzdem dieses Wort, warum Heim dieses Wort braucht, ist, er beschreibt dann, wie sie zusammenhängen und sich umwandeln können ineinander. Aktivitätenströme bedeutet nun, dass sich das Strukturniveau ändert. Das ist etwas, was ständig geschieht im lebenden Organismus. Also sagen wir, Licht trifft auf unsere Netzhaut. Das heißt erstmal, dass eine Menge von Photonen trifft auf eine Menge von diesen Chromophoren-Enzymen, die dann ihre Konformität ändern und dadurch wird dann da sind wir noch gar nicht. Eine Menge von Enzymen wird elektromagnetisch angeregt. So. Das ist aber noch kein Bild. Diese Menge von Enzymen stellt eine gewisse Struktur dar. Und diese Struktur wird durch diese Anregung geändert. Diese Menge von Enzymen sind aber in Zellen integriert. Und diese Zellen stellen auch eine Struktur dar. Nun wird durch die Anregung der Enzyme, die in der Zelle aber integriert sind, durch die Anregung der Enzymstruktur, durch die Änderung der Enzymstruktur, wird auch die Zellstruktur geändert. Das ist schon die erste Transformationsstufe. Eigentlich sind noch ein paar dazwischen, aber machen wir es mal so. Das heißt, das ist die erste Transformationsstufe, wo ein höheres Ganzes entsteht. Die Zelle ist aber auch nicht das, was uns ausreicht. Es ist die gesamte Netzhaut, die eine ganze Fülle von Photonen auffängt. Und die Struktur der gesamten Netzhaut wird jetzt verändert, dadurch, dass da etwas auf sie trifft, dass da Energie auf sie trifft. Und das reicht aber auch noch nicht, denn die Netzhaut ist integriert im Auge und in dem Nervensystem, das dahinter ist, was in unsere Sehrinde bis zu unserer Sehrinde. Und diese ganze Struktur ändert sich jetzt auch dadurch. Alles, was ich eben gesagt habe, dass das auf verschiedenen Ebenen stattfindet, das ist eigentlich der Aktivitätenstrom. Der Aktivitätenstrom basiert darauf, dass sich etwas über verschiedene Strukturstufen hinweg ereignet. Und da es diesen Zusammenhang gibt von der Ebene der einzelnen Moleküle bis zur Netzhaut und zum Gehirn dann letztendlich, dadurch, dass dieser strukturelle Zusammenhang besteht, diese strukturelle Schichtung, dadurch ist es möglich, dass ein Aktivitätenstrom entsteht. Und Strom, das heißt natürlich nicht, dass da fließt nichts. Es ist eine Metapher. Ja? Ich finde, es ist eine gute Metapher, aber sie ist natürlich auch ein bisschen abstrakt, wiederum bei typisch Heim. Was strömt, ist, dass eine Idee sich über diese verschiedenen Komplexitätsebenen hinweg fortpflanzt. Vom einfachen, eigentlich chemischen Vorgang zu einem neurologischen Vorgang. Ich hoffe, das war einigermaßen nicht verwirrend.
Einigermaßen, ja.
Einigermaßen. Aber das ist ein Aktivitätenstrom. Und so etwas passiert jetzt überall im Körper. Und das ist das, was letztendlich in diese immaterielle Struktur das ist das, was in der immateriellen Struktur passiert. Und alle Aktivitätenströme aus dem Körper, die fast heim in diesem Il-Core zusammen. Und das könnte man als Psyche bezeichnen. Der Il-Core ist dann noch etwas. Er hat das noch unterteilt intern und so. Genau. Jetzt musst du mir wieder helfen, wie wir drauf gekommen sind.
Naja, bewegen uns jetzt auf postmortale Zustände hinzu.
Ja.
Ja? Und natürlich, ja. Diese Strukturen im Transbereich sind dann natürlich ausschlaggebend dafür. Ne?
So, genau. Wenn man sich jetzt diese Aktivitätenströme man kann die sich als Kanäle vorstellen. Das sind ja immer wieder, das sind gewissermaßen ausgetretene Pfade, auf die diese Ereignisse stattfinden. Diese transzendenten Ereignisse. Ich habe das in den Videos auch immer so ein bisschen versucht zu zeichnen. Also es ist so ein bisschen wie eine Qualle, die so Fühler ausstreckt auf eine geistige Struktur, die dann so in den Körper reicht. Diese Fühler, die haben natürlich auch einen Heimnamen, die heißen Telekosyntroklinen, warum auch immer. Es gibt offenbar Personen, bei denen sind diese Fühler relativ locker. Und die können die dann an andere Strukturen, materielle oder auch immaterielle, andocken. Und dann passiert so etwas wie Psychokinese oder Hellsehen.
Und diese, diese Telekor-Syntroklinen, da kommt man dann ja auch auf die eingangs erwähnten Biophotonen, oder? Also daraus.
Ja.
Ja, okay.
Genau, die Basis dieses Kopplungsmechanismus zwischen Ilkor und Körper ist nämlich, dass die Telekor-Syntroklin, also die unterste Andockstelle ist die DNA. Und diese Verschiebung von Wahrscheinlichkeiten, die den biologischen Organismus ausmacht, die wird durch die DNA organisiert. Also nicht nur, das ist so ein bisschen, man muss sich das so vorstellen wie etwas, was ineinander greift. Also dass die Doppelhelix an sich bildet eine spezielle Zone aus, der Diaphanraum, hat es Heim genannt, der prädestiniert ist für diese Art von Koppelung. Und dann muss aber trotzdem eine transzendente Struktur kommen, ohne die geht es nicht, die sich daran koppelt. Das ist dann irreversibel für eine gewisse Zeit im Übrigen. Deswegen kann man normalerweise nicht einfach sagen, man geht jetzt wieder. Also buddhistische Meister können das, glaube ich, ab einem gewissen Grad. Aber gut, trotzdem ist es offenbar möglich, bei medial begabten oder parapsychologisch begabten Menschen, dass die sich teilweise lösen von ihrem Körper, dass die Aktivitätsströme an anderer Stelle projizieren können. Das heißt, sie verändern Wahrscheinlichkeiten in der Materie oder beim geistigen Heilen ist es vielleicht auch die Psyche eines anderen Menschen. Und was passiert jetzt? Darauf wollen wir auch hinaus. Was passiert jetzt, wenn diese Verbindung nicht mehr möglich ist? Wenn die körperliche Matrix jetzt in einem Zustand ist, die nicht mehr ähnlich genug ist den Bedürfnissen, den psychologischen Bedürfnissen, also des Ilkors. Man merkt schon, wenn man jetzt psychologisch für Bedürfnisse sagt, das ist zu gering gefasst. Also der Ilkor hat eine gewisse Struktur und die muss eine Übereinstimmung haben mit der körperlichen Struktur. Wenn die nicht mehr hoch genug ist, dann tritt das ein, was wir Tod nennen.
Also wenn sich der Körper und der Geist oder die Psyche zu weit voneinander wegentwickeln oder der Körper einfach da irgendwie nicht mehr mithalten kann oder so.
Wenn der Körper nicht mehr mithalten kann, ja, dann trennt sich diese Verbindung. Das kann mal kurz reversibel sein, wenn jemand reanimiert wird, dann wird zwar schon dieser Prozess gestartet, der die Umwandlung darstellt, aber gut, vielleicht geht es nochmal kurz zurück, aber irgendwann geht es gar nicht mehr. Und dann werden diese Aktivitätenströme unterbrochen. Nun sind diese Aktivitätenströme, das hätte ich vielleicht gleich dazu sagen sollen, diese Aktivitätenströme sind für Heim die Basis oder zumindest der Träger von Bewusstsein. Ist die eigentlich die einzige vernünftige wissenschaftliche Theorie, die es zum Bewusstsein gibt. Es gibt da sehr viel Spekulation drüber, aber keine von denen ist wirklich stichhaltig. Und ich meine, es ist, das wären wahrscheinlich noch, an, noch müssen wir noch eine Sendung drüber machen, was ist Bewusstsein. Aber Bewusstsein ist erstmal in unserer normalen Erfahrung ist Bewusstsein Sinneswahrnehmung oder das Bewusstsein darüber, dass etwas mit unserem Körper geschieht, ist natürlich deckt bei weitem nicht alle Bewusstseinszustände ab, aber das ist erstmal das, was wir Leben nennen und was Leben ist, wenn wir mal von Homo sapiens weggehen und das genereller betrachten, also von bei tierischem Leben, es sind Sinneseindrücke und natürlich wird auch etwas zurückgespielt, nämlich Muskelbewegungen, Entscheidungen und so weiter. Aber wenn das jetzt nicht mehr möglich ist, dann heißt das, das Bewusstsein über das, was körperlich geschieht, erlischt. Und dann ist die Frage, was bleibt denn dann übrig? Und das ist die eine große Frage, um die es jetzt geht.
Genau.
Eigentlich, also bleibt etwas übrig, überlebt das Bewusstsein.
Ja. Was ist die Antwort, die Heimler gibt?
Die Antwort ist, also kurz gesagt, ja, natürlich. Aber wie? Nun besteht bei, er entwickelt das, wenn man sich darauf einlässt und die Zeit, die Konzentration mitbringt, postmortale Zustände einmal zu lesen, so sein Büchlein dazu. Er entwickelt das zunächst von einfachen biologischen Formen aus. Also Pflanzen, Tiere, Primaten. Es kommt irgendwann, also bei Moleküle, da kann man noch nicht von Verhalten sprechen, also von biologischen Molekülen. Bei Zellen kann man langsam, es gibt einzellige Organismen, da kann man langsam von einem Gedächtnis sprechen. Die haben tatsächlich eine Art von Gedächtnis. Dann wird es komplexer, dann kann man von Verhalten sprechen. Aber erst bei Menschen wird etwas sichtbar oder deutlich sichtbar, was man mentale Abstraktion nennt. Damit sind auch Primaten noch überfordert. Gibt gewisse Einschränkungen, vielleicht gibt es auch Übergangsformen, will ich nicht ausschließen. Aber wenn wir es mal grob betrachten, dann ist das, was uns Menschen unterscheidet vom Rest der bekannten biologischen Organismen, die Fähigkeit, dass wir über unsere Wahrnehmung, sprich über unsere Psyche, reflektieren können. Wir können hergehen und sagen, eigentlich habe ich den biologischen Impuls, ich bin durstig oder ich bin hungrig, aber ich kann jetzt, ich bin ja, ich habe jetzt gerade etwas anderes Wichtiges zu tun, ich kann dem nicht einfach folgen. Sogar ein ganz einfaches Beispiel. Also wir können abstrahieren von unseren Wahrnehmungen, von unseren körperlichen Bedürfnissen. Wir können sie willentlich steuern. Das ist das, was dann der manchmal etwas umstrittene freie Wille ist. Wir haben einen gewissen Freiheitsgrad unseren rein biologischen Regungen gegenüber. Tiere, zumindest einfache Tiere, haben das nicht. Was bedeutet aber in diesem Heimsystem, in der Syntrometrie, was bedeutet das, dass man reflektieren kann? Das bedeutet, dass ein weiteres System entsteht oder dass ein weiteres System da sein muss. Und das nennt Heim Mentalkomplex. Mentalkomplex, also es gibt, man kann es auch Mentalkörper nennen oder von Ludwiger nennt das den Ideenleib, ist quasi das, also nicht nur das Intellektuelle selbst, es ist die Vorstellung, die wir von uns selbst haben als menschliche Wesen. Während des Lebens tauscht diese Vorstellung, die wir über uns selbst haben, sich aus mit dem Ilkor und der wiederum über den Ilkor mit dem biologischen Dasein. Und natürlich geschieht auch dieser Austausch in Form von Aktivitätenströmen. Die sind nicht immer so deutlich oder so klar, aber sie können in gewissen Zuständen sind sie wahrscheinlich recht prominent. Ein Teil davon geschieht auch im Tiefschlaf mit Sicherheit. Nämlich immer, wenn es um Gedächtnisbildung geht, kurz gesagt. Also und da sind wir nämlich auch beim absoluten Gedächtnis nun. Alles, was und das wir erleben, wird letztendlich umgewandelt in ein in einen strukturellen Zustand, in dem es zwar aus der Perspektive des Ilkor heraus, des Ilkors, also unseres normalen psychologischen Zustandes, nicht alles zugänglich ist, aber aus Sicht unseres gesamten Daseins, also unseres letztendlich mentalen Daseins, aus dieser Sicht ist alles vorhanden. So, und wenn jetzt der biologische Input erlischt und auch die Fähigkeit, sich biologisch auszudrücken, dann bleibt die Verbindung zwischen Psyche und Ideenleib natürlich vorhanden.
Darf ich da kurz reinspringen?
Hier werden Aktivitäten.
Darf ich da kurz reinspringen? Das finde ich sehr interessant. Sehr interessant. Du sagst also, diese mentale Struktur, die erfährt sich oder die kommuniziert mit dem Ego und der Ego quasi gibt weiter, was der Körper wahrnimmt und steuert dann den Körper auch. Das heißt, die mentale Struktur sieht nur den Ilkor. Das ist quasi so die Zwischenschicht zum Körper. Wenn der Körper weg ist, ändert sich für die mentale Struktur eigentlich gar nichts. Und nach dieser Erklärung, oder? Also es ändert sich jetzt von der Wahrnehmung der mentalen Struktur, ändert sich da nichts. Und sehr oft, also es gibt ja dann so Berichte, was passiert dann, wenn jemand also jetzt stirbt und so weiter und wenn die dann wieder zurückkommen. Sehr oft ist es ja dann so, oder wenn jetzt tatsächlich mit, ich meine, das kann man jetzt alles anzweifeln und sagen, gibt's ja gar nicht, aber jetzt nehmen wir mal an, es gibt's. Wenn Menschen mit Verstorbenen noch kommunizieren, die wissen dann teilweise gar nicht, dass sie tot sind. Und das würde sich doch wunderbar daraus erklären, weil die Mentalstruktur nun mit dem Ilkor quasi kommuniziert. Der Ilkor ist ja ganz normal noch da, es hat sich ja nichts verändert. Und es ist total nachvollziehbar, dass man sterben kann, ohne es zu merken. Jetzt ganz blöd gesagt, ja.
Ja, ja. Das ist wahrscheinlich eher es gibt einen Umwandlungsprozess offenbar. Während wenn der biologische Input also erlischt, dann passieren verschiedene Sachen. Idealerweise sollte sich die gesamte Wahrnehmung verschieben von der biologischen Wahrnehmung auf die Wahrnehmung der eigenen Persönlichkeit, was die ultimative Reflexion bedeutet. Also wenn die Aktivitätenströme zwischen Körper und Ilkor nicht mehr da sind, dann verlagert sich, dann werden die Aktivitätenströme aber zwischen Ilkor und Mentalleib umso mehr verstärkt. Das heißt, das Bewusstsein wandert dorthin. Nun kann es aber sein, dass man aus verschiedenen Gründen an der Idee festhält, dass man lebendig ist. Das ist eine völlig gültige Idee. Aus dieser Überzeugung heraus erschafft man sich dann eine Umwelt, die so ist, als wäre man lebendig. Es ist aber sie interagiert nicht mehr oder nicht mehr unmittelbar oder nicht mehr so einfach mit der tatsächlichen physikalischen Umwelt. Also wer in so einer Vorstellung gefangen ist, das ist dann die Grundlage als Spuk aufzutreten oder als vielleicht jemand, der ja in seinem Zwischenzustand sich befindet. Ich denke mal, das ist nicht der, so wie es sein sollte. Aber dahinter steht dann die Nicht-Akzeptanz des Todes.
Ja, das wollte ich damit ausdrücken, als ich sagte, jemand stirbt und weiß das gar nicht. Also Jürgen Ziewe zum Beispiel, der hat einmal mit einem, ich glaube, einem Nachbar oder einem Freund gesprochen, der dem nicht bewusst war, dass er der ist vor ein, zwei Jahren an Krebs verstorben und Jürgen Ziewe kann eben diese durch Meditation in andere Wirklichkeiten reisen. Das heißt, der dockt dann eben irgendwo anders an. Das können wir vielleicht auch noch ein bisschen erklären, wie das in der heimischen Welt betrachtet werden kann. Und der hat dann einen Nachbar getroffen und der hat sich dann mit ihm unterhalten. Ja, du weißt ja, ich hatte ja diese Krebserkrankung, aber jetzt geht's mir wieder gut und ich würde mir gerne ein neues Auto kaufen und so. Und dann haben sie über das Auto gesprochen Und Jürgen Ziewe hat ihm dann halt das nicht gesagt, dass er eigentlich verstorben ist, weil er nicht gewusst hat, wie er ihm das sagen soll. Ne?
Ja.
Also, und ja, jetzt kann man davon halten, was man will. Aber in dieser Schau von Heim wäre das eigentlich total nachvollziehbar.
Ja. Die gesamte Vorstellung, die das selbst ausmacht, die, wenn es darin, also das ist zwar in der Transzendenz, aber das heißt noch nicht, dass es eine, dass es kann sich ja die Vorstellung durchsetzen in der Person, dass es keine Transzendenz gibt. Dass die Freiheit hat sie, kurioserweise. Das ist vielleicht eines der, ja, das ist fast so das Geheimnis menschlichen Daseins vielleicht, dass man diese Freiheit hat, auch das zu leugnen. Wenn diese Vorstellung vorherrscht, dann erschafft man sich eine, wie gesagt, man erschafft sich, es ist so ähnlich wie ein Traum oder ein luzider Traum. Man erschafft sich dann eine Umwelt, die diesen eigenen Vorstellungen entspricht, nämlich auch der Vorstellung, man sei noch lebendig. Es ist genau so, wie du sagst, wenn derjenige ist dann zwar nicht auf einer physikalisch lebendigen Ebene, aber es kommt ihm so vor, als hätte er einen Körper, es kommt ihm so vor, als könnte er nach Hause gehen. Es gibt viele, viele Beispiele, wo von Personen, die entweder das nicht akzeptieren konnten, dass sie gestorben sind, aber auch natürlich, da sind wir wieder bei Geistererscheinungen, von Personen, die einfach, meistens ist das dann unerledigte Sachen oder Schuldgefühle oder aus welchem Grund auch immer, sie kommen da nicht los von ihrem jetzt verblassenden Leben und sind also von der Vorstellung beherrscht, sie müssten noch etwas erledigen. Häufig ist das vorgekommen oder kommt es vor, jemand denkt, er ist für seine Sünden verdammt und es muss jetzt für ihn gebetet werden, dass er also die Erlösung findet oder in Frieden gehen kann. Wenn dann die Angehörigen, die dann sich von dem Spuk verfolgt fühlen, das machen, dann geht das auch meistens. Es kann dann Interaktionen nach wie vor geben zwischen den Lebenden und den eigentlich schon Toten. In solchen Fällen ist das dann eher, ja, die, sag mal, die pathologische Variante, weil einfach da eine psychische Belastung hintersteht, die nicht unbedingt sein müsste. Und dann gibt es die Fälle, die ganz erhaben sind, sag ich mal, wodurch physikalische Medien sich tatsächlich Verstorbene manifestieren, so aus pädagogischen Gründen, könnte man sagen, einfach um den Lebenden zu zeigen, ja, wir sind noch da, wir können sogar atmen, wir können hier in ein Röhrchen atmen, in eine Flüssigkeit, die mit CO2 reagiert. Wir können so tun, als seien wir lebendig, aber tun es normalerweise nicht. So etwa läuft das ab, so stelle ich es mir vor.
Ja, Rimsky stellt da interessanterweise die inverse Frage. Die eigentliche Frage ist doch, warum können sich nur so wenige hinterher noch bemerkbar machen? Das müsste ja ein vielfältiges Stimmenwirrwarr sein. Warum ist es das nicht?
Ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, was Heim sich dazu überlegt hat, nachdem er einigermaßen Erfolg hatte mit seiner instrumentellen Transkommunikation, also seinen Tonbandstimmen. Er hat sich dann ja schon weitergehende Gedanken gemacht, wie müsste man diese Apparaturen verfeinern. Eigentlich ist er gar nicht so weit gekommen. Es haben dann andere nach ihm viel bessere Apparaturen gebaut, die dann auch viel, ja, wo es dann eine Standleitung tatsächlich gab.
Spiricom.
Für Heim war das.
Ist das einer dieser?
Ja, Spiricom, H. Fischbach und Miller O'Neill, die haben wesentlich höhere, wesentlich bessere Ton- und sogar Bildqualitäten erreicht. Aber was Heim dazu dachte, er sagte, eigentlich ist es eine Büchse der Pandora, die wir aufmachen. Was passiert denn, wenn jeder ständig mit seinen verstorbenen Angehörigen sprechen kann. Was hat das für psychologische und kulturelle Implikationen? Und ganz davon abgesehen, dass Heim da ethische Bedenken hatte, es scheint so, dass sie von der anderen Seite nicht unbedingt wollen. Das ist der einzige Hinweis, den wir haben. Es scheint Teil unserer Existenzbedingungen zu sein, dass wir eine gewisse Ungewissheit haben und dass es da eine gewisse Trennung gibt.
Interessant.
Warum, weiß ich nicht. Hat sich das Universum vielleicht für die menschliche Existenzform so ausgedacht? Und diese Erfahrung, damit wir diese spezielle Art von Erfahrung machen können, in der wir getrennt sind, zwar von allem, aber in dem die Erfahrung des Zurückkehrens vielleicht umso intensiver ist dadurch.
Faszinierend. Und genau, du hast es ja schon angesprochen. Und dann gibt es technische, also auch psychische, mediale, weiß nicht, wie man das jetzt sagen soll, nicht technische Möglichkeiten eben dieser Kommunikation.
Ja.
Und die ist eben im heimischen Weltbild erklärbar durch diese Telekor-Synchroklinen.
Ja.
Die dann eben quasi woanders andocken. Und kannst du auf das noch ein bisschen eingehen? Wie jetzt dann diese Kommunikation zwischen dem Diesseits und dem Jenseits stattfindet und wer damit was da miteinander kommuniziert?
Ja, Ilkor-Telefanie hat das Heim genannt. Also Ilkor, haben wir schon gesagt, Telefanie heißt, also Tele, die Ferne und Fahren durchscheinen, also aus der Ferne durchscheinen. Der Ilkor ist nach wie vor intakt, also er hat zwar keine körperlichen Erfahrungen zum Inhalt, aber erfährt eine Umwelt, die aus der Idee einer Umwelt geschaffen wurde. Wenn es den Willen gibt und die Absicht der transzendenten Persönlichkeit, sich auszudrücken in der tatsächlichen materiellen Welt oder aus der Sicht müsste man vielleicht sagen, in einer von vielen möglichen materiellen Welten, dann kann das geschehen unter Umständen. Weiß ich nicht genau. Vielleicht ist das eine Art von spezieller Fähigkeit, vielleicht muss man dazu eine Art von Erlaubnis haben. Aber also es geht auch wieder über das Gesetz der Ähnlichkeit. Ein Medium, also jemand, der in der Lage ist, der etwas durchlässiger ist, der in der Lage ist, ja auch transzendente Qualitäten wahrzunehmen zu Lebzeiten, bei dem sitzt dieses System ein bisschen lockerer. Also der ist nicht so 100, der ist nicht immer hundertprozentig mit seinem Körper eingetunt, sondern der kann sich auch mal so ein Stückchen weit davon lösen.
Illobrand von Lutzinger nannte das nicht ganz dicht.
Nicht ganz dicht. Ja, genau. Dann, das heißt, man ist schon ein bisschen ähnlich man hat eine Affinität zu einem transzendenten Zustand. Dann kann eine transzendente Persönlichkeit, also nicht inkarnierte, alle Persönlichkeiten sind transzendent, eine nicht inkarnierte Persönlichkeit mit diesem Zustand, der also ein Stück weit ins Bewusstsein des Mediums dringen kann, kann er schon andocken. Also sich ähnlich machen. Deswegen, es funktioniert ja zum Beispiel, diese Art von Kommunikation funktioniert bei vielen Medien gut, wenn sie einen persönlichen Gegenstand des Verstorbenen haben. Also etwas, was ein Teil seiner Struktur beinhaltete, etwas, mit dem er, eigentlich haben auch Gegenstände so eine Art Gedächtnis, einfach dadurch, dass Menschen sie am Leib getragen haben oder sowas. Es bleibt also irgendwie ein Teil davon zurück. Darüber kann diese Strukturresonanz erzeugt werden, über die es eigentlich immer geht, bei der ganzen Sache, beim gesamten Lebensprozess, bei allem Paranormalen und auch eben bei solchen medialen Kontakten. Und dann kann ein Austausch stattfinden. Der kann verbal sein oder präverbal. Der kann sogar physikalisch sein bei physikalischen Medien. Die können tatsächlich, in deren Umgebung können sich tatsächlich Formen manifestieren. So viel zu dieser direkten Kommunikation.
Ja, diese Formen, die sich manifestieren, hat es, und da wird es ja auch kalt, oder?
Ja, nicht unbedingt, glaube ich immer. Es wird nicht immer berichtet. Es gibt von manchen Medien produzieren dieses sogenannte Ektoplasma.
Ja.
Gibt es einige Fotos von.
Kalmücke zum Beispiel. Und es manifestieren sich dann auch wirklich Personen, Figuren. Es sollen sich sogar schon Ärzte manifestiert haben, die dann Operationen durchgeführt haben. Ich meine, das ist so völlig wahnsinnig. Aber ja.
Ja, es ist alles, es ist Stranger Things have happened, kann man sagen. Ne?
Ja.
Also ich glaube, in diesem Fall, wo dieses Ektoplasma erzeugt wird, da geht das ist quasi das Substrat, in das diese desinkarnierte Person hineingeht. Mir ist nicht bekannt, dass in diesen Fällen von Kälte berichtet wird. Ich glaube, das ist tatsächlich, das ist der nettere Kontakt gewissermaßen. Also es ist dann nicht unangenehm für die Anwesenden. Das mit der Kälte, das ist bei spontanen Geistererscheinungen, die also einfach als Spuk sich manifestieren. Da wird es meistens berichtet.
Aber hat dieses Ektoplasma dann irgendwas, wo kann man denn dieses Ektoplasma einordnen? Oder wie?
Ich habe keine Ahnung. Ist noch,
ehrliche
ist
Antwort.
Zu wenig erforscht.
Okay.
Könnte ich mir jetzt, also müsste ich ein bisschen drüber nachdenken.
Wir haben übrigens einen Anruf. Sollen wir ihn reinnehmen oder willst du noch deinen Gedanken fertig führen? Ich möchte nicht unterbrechen.
Nee, also ich habe keine Ahnung, was Ektoplasma, wo man es dort einordnen kann. Man kann es bestimmt irgendwie, vielleicht eine Art von pseudomateriell, irgendeine Art von Materialisation, keine Ahnung.
Okay.
Aber wahrscheinlich wird die Energie dazu aus dem Körper des Mediums genommen. So viel kann man nur sagen. Es erklärt, dass die Medien danach ziemlich erschöpft sind.
Ja, das sind sie. Lieber Anrufer, hallo.
Ja, hallo. Seid gegrüßt. Sehr interessant, was ihr erzählt. Ich habe jetzt gerade mal angerufen. Ich hoffe, das passt irgendwie. Du hast noch gar nicht offiziell gesagt, dass man anrufen darf.
Na, das ist okay. Ich wollte das als nächstes eigentlich, ja.
Ja, genau. Also einmal kurz eine Anmerkung. Bei physikalischen Medien gibt es auch das Phänomen der Kälte. Also
das
berichtet unter anderem Robin Foy und auch Uwe Siegert berichtet das. Genau, das zum einen. Zum anderen habe ich noch ein paar Fragen. Kurze Fragen. Also die erste Frage, die ich habe, ist, es gibt ja bei Platon diese Ideen. Und die sind ja relativ fix. Also es gibt dann diese Idee des Pferdes und so weiter. Und die Ideen oder die Strukturen, von denen du sprichst, die stehen ja in Interaktion miteinander. Habe ich das richtig verstanden, dass die Strukturen dann sich quasi ständig gegenseitig beeinflussen? Oder gibt es sowas wie eine Urstruktur oder eine Uridee, aus denen Strukturen entstehen?
Also, ja und ja. Aber ich glaube, die Antwort ist trotzdem länger.
genau, erzähl mal.
Eigentlich ist das die richtige Stelle, um über den Evolutionsprozess zu sprechen.
Ja, den habe ich auf meiner Liste.
Dann gehen wir da doch jetzt drauf ein. Es gibt offensichtlich so eine Art Uridee einer Daseinsform. Und es gibt eine Idee davon, welches Ziel sie hat. Stichwort Televarianz. Sprich, welche Erfahrung mit ihrer Existenz verwirklicht werden soll. Aus dieser Idee heraus werden die die Aspekte des physikalischen, des physischen Daseins kreiert. Sprich, diese Idee ist die Grundlage dafür, dass sich eine Struktur bilden kann in der Transzendenz erst einmal, die dann materielle Strukturen so beeinflusst, dass überhaupt erstmal Leben entstehen konnte und die dann im Laufe der Evolution, den Teil erzähle ich gleich noch etwas ausführlicher, die dann im Laufe der Evolution in der Lage war, immer komplexere biologische Strukturen zu bilden, die dann natürlich auch miteinander interagieren. Ganz klar ist Heim Platonica. Also sein Weltbild ist transzendental. Das heißt, die Ideen sind a priori gegeben. Aber sie sind nicht statisch, sondern sie machen eine Entwicklung durch. Wenn jetzt eine Spezies mit vielen verschiedenen Individuen lebt, und wir reden jetzt erstmal nur von Tieren, dann werden verschiedene Erfahrungen gemacht und verschiedene Illkore, sagen, jetzt müssen wir wirklich dieses Wort benutzen, um es allgemeiner zu machen, Psyche ist zu speziell, verschiedene Illkore, also verschiedene transzendente Knoten von physikalischen Erfahrungen, also physischen Erfahrungen, physikalisch klingt etwas akademisch, verschiedene Zentren von physischen Erfahrungen entstehen dadurch. Integriert sind die letztendlich alle in der Idee dieser Spezies. Und dadurch wird die Spezies insgesamt bereichert durch jedes Individuum, das physische Erfahrungen macht. Ich bin vorhin nicht darauf eingegangen, zu sagen, was passiert eigentlich mit den Lebewesen, die nicht über ein abstraktionsfähiges Mentalkomplex verfügen. Für die gibt es nämlich kein individuelles postmortales Bewusstsein, einfach weil es nichts mehr gibt, mit dem sie sich persönlich austauschen können. Aber die Erfahrung bleibt erhalten in der Idee, im kollektiven Bewusstsein, kann man jetzt sagen, der Spezies. Sie bilden nämlich dann eine Art, will ich nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es gibt dann eine Art Gedächtnis und eine Art Bewusstsein. Und dadurch, dass es sich immer wieder physisch inkarniert, in verschiedenen Individuen, dadurch geschieht eine Entwicklung dieser Idee, sodass sie letztendlich ihrem kosmischen Ziel, kann man vielleicht sagen, näher kommt oder zugeführt wird. Und im Laufe dieser Zeit gibt es natürlich dann Sprünge, wo sich im transzendenten Reich der Ideen Übergänge bilden, durch die eine Idee in einer anderen aufgehen kann. Und das ist dann ein Evolutionssprung. Und also es greift also ineinander, sowohl die physische Erfahrung als auch die transzendenten Prozesse, die dahinter stehen. Und so ist erstmal ist so viel leichter erklärbar, was diese unglaubliche Abstimmung, die wir in der Natur beobachten können an vielen Stellen oder eigentlich überall stattfinden kann. Dass also Symbiosen unheimlich gut aufeinander angepasst sind. Das ist dieses, Heim selber hat immer angeführt, diese Raupen, die so aussehen die so tun, als seien sie giftig, indem sie sich eine bestimmte Farbe geben oder wo sich die Form dem Blatt, also ganz die Form der Raupe, der Form des Blattes ganz spezifisch annähert. Also es gibt die faszinierenden Sachen, die werden natürlich immer mechanistisch weg erklärt, ja, mit sexueller Fortpflanzung und es hat seinen Nutzen und sowas, reicht eigentlich alles nicht, wenn man es genau betrachtet. Aber mit diesem Modell ist Evolution plötzlich etwas, was selbstverständlich ziemlich spontan, kreativ und auch sinngeleitet ist.
Mhm.
Und das ist die Dynamik der Ideen, die hinter dem Leben steht.
Ja, interessant.
Geht das in Richtung deiner...
Das geht macht Sinn, deiner, natürlich. Also das ist sehr interessant. Es gibt dann also keine unveränderbaren Ideen oder nicht, dass wir wüssten, aber es gibt verschiedene Grade der Bewegung sozusagen. Oder? Ja.
Ich würde sagen, dass das physische Dasein dient dazu, Ideen zu testen. Und dass sie Erfahrungen machen können und dass sie wachsen können. Das gilt für im Bereich des tierischen Lebens und auch pflanzlichen Lebens, also im Bereich der einfachen biologischen Organismen gilt das für Arten, ganze Arten. Bei Menschen gibt es dadurch, dass wir dieses individuelle, transzendente Bewusstsein haben. Für den Menschen gilt dasselbe als Individuum. Das heißt, es gibt für uns persönlich eine Evolution und einen Sinn. Das finde ich einen ganz tollen Gedanken, der sich einfach aus dieser etwas merkwürdigen Unterscheidung, erstmal merkwürdigen Unterscheidung ergibt, aber also Heim selber sagte, der Mensch ist eigentlich sein eigener kleiner Kosmos und die Idee des Menschseins besteht dann darin, dass man viele verschiedene Erfahrungen sammelt, nicht unbedingt nur in einem Leben.
Okay. Eine Frage habe ich noch, die wirklich kurz wahrscheinlich ist. Ich habe das Buch von Illoban von Ludwiger mit der sechsdimensionalen Welt. Gibt es da noch ein anderes, was du empfehlen kannst?
Unsere sechsdimensionale Welt, Wissenschaftsverständnis von Alchemie, Mystik und das meinst du, oder?
Das meine ich, genau.
Ja, gut ist noch das neue Weltbild des Physikers Burkhard Heim, das gibt es auch als Hörbuch, ist Public Domain mittlerweile, gibt es auf YouTube. Der offizielle Upload ist auf dem Channel der IGAAP. Dann gibt es noch von Heim selber die Berliner Vorträge.
Das habe ich übrigens verlinkt. Das neue Weltbild des Physikers Burkhard Heim ist auch mit dem Ankündertext verlinkt.
Ja, gut. Da gibt es noch die Berliner Vorträge. Die sind auf der Seite heim-theory.com. Das ist das einzige von Heim, was wirklich mal ein bisschen volksnäher ist. Da hat in den 90er Jahren, ich glaube 94, hat er ein paar Blogvorlesungen an der TU Berlin gehalten, die auf Tonband aufgezeichnet wurden und dann später in mühseliger Arbeit abgetippt wurden. Und die sind also, kann man sich runterladen.
Cool, super. Gucke ich mir mal an. Danke.
Ja.
Und eine Frage noch. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gibt diese etwas schräge, diesen schrägen Schriftsatz von den Umiten. Da geht es auch um so ein metaphysisches Weltbild, was angeblich von Extraterrestrials oder so überliefert wurde. Auf jeden Fall ist das sehr physisch. Es soll wohl, also sehr physikalisch, ist mit Formeln und sehr vielen Fremdwörtern und es soll wohl auch einen Physiker geben, der sich daran gewagt hat und da auch Sachen verifizieren konnte, dass da einige Sachen stimmen. Und da wollte ich dich fragen, ob du es vielleicht kennst und wenn ja, ob du da Bezüge finden konntest zu Heim.
Ich weiß, dass es das gibt. Ich habe mich noch nicht damit beschäftigt. Es wäre mal interessant, das zu vergleichen. Ja, ich weiß nur, dass es wohl auch um sechs Dimensionen geht, was schon mal interessant ist.
Genau, ich habe auch schon
diese,
mal rein...
sind diese Briefe, die über Jahrzehnte geschrieben wurden.
Ja, genau. Ja. Ich habe auch mal reingelesen, aber das ist wirklich zäh. Man muss sich richtig durcharbeiten und man
verliert schnell den Faden.
Wahrscheinlich, ja. Also es gibt zum Beispiel auch eine andere Logik. Es gibt dann neue, andere Logikwerte, zum Beispiel gibt es nicht nur wahr und falsch, sondern wahr in einer anderen Dimension, so sinngemäß. So, ich gebe das jetzt mal frei wieder. Vielleicht ist es auch ein bisschen anders gemeint. Aber es gibt auf jeden Fall Parallelen. Und was du vorhin meintest, dass man diese interdimensionalen Reisen eben eventuell nur über einen Switch machen könnte in die fünfte Dimension, das wird da, glaube ich, ein bisschen anders dargestellt. Da ist der Raum, steht irgendwie... Ich kann das jetzt wirklich kaum wiedergeben, aber so ganz grob steht er in einer dynamischen, relationalen Beziehung, die sich verändert. Und zu bestimmten Zeitpunkten sind dann bestimmte Reisen möglich, so jetzt mal ganz grob gesagt. Aber,
okay.
Also, das ist
ja interessant. Das ist nochmal ein weiteres, also es ist ja sehr viel Material, da muss man sich sicher auch nochmal durchkämpfen. Ich wünsche, ich hätte die Zeit dazu, das alles zu lesen, also das ist sehr spannend.
Ja.
Zeitreisen könnten vielleicht helfen.
Zeitreisen könnte die Lösung sein, genau.
Ja. Sperber fragt, wo findet man den Text der Uniten? Oder Umiten schreibt, aber ich glaube Uniten.
Ja, genau. Also U-M-M-I-T-E-N. Den gibt es im Internet. Es sind Teile übersetzt ins Deutsche.
Also Olaf Postner hat Teile übersetzt.
Ja, genau. Und ich habe jetzt natürlich nicht die Seite, aber ich habe es relativ leicht über Google gefunden.
Also Umiden. Olaf Postig hat die gemacht. Ich weiß nicht, ob die auf seiner Hauptseite ist. Aber
ja, ich kann es auch nicht sagen, jetzt aus dem Stegreif. Man findet es bestimmt, also U-M-M-I-T-E-N.
Okay. Ja, vielen Dank für deine spannenden Fragen und Einwürfe.
Ja, gerne. Und vielen Dank
für das
spannende Interview. Und ja, ich klicke mich mal aus und höre dann weiter zu.
Ja, bitte mach das. So lange wird es nicht mehr gehen, aber danke.
Gut, tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Ja, wir sprechen schon fast 2,5 Stunden. Also.
Ja.
Stichwort Kommunikation mit dem Jenseits, mit dem Drüben, wir haben aber gleich den nächsten Anrufer. Nehmen wir ihn gleich rein. Hallo.
Ja, hallo, Tarek, hier ist Pascal aus Basel.
Hallo, Pascal.
Und hallo. Entschuldigung, hallo zusammen. Ja, tut mir leid, ich bin ein bisschen neben der Rolle. Ich wollte euch beide mal grüßen und dir als erstes mal ein riesen Kompliment machen für die Sendung, die du machst, also für deine Videoreihe. Ich bin auch sehr begeistert von Burkhard Heim und seinem Weltbild und bin da schon sehr lange dran, mich da reinzufuchsen ein bisschen. Und du hast mich da, ja, vor allem mit der Synchrometrie hast du mich da schon ein bisschen weitergebracht. Danke dafür mal. Und
eine super Ressource im Netz. Also wer sich mit Burkhard Heim wirklich ernsthaft beschäftigen will, das ist ein großartiger Einstieg. Ja. 6 Dimensionen in Farbe.
Ja, auf jeden Fall. Weshalb ich ein bisschen von der Rolle bin, hat auch damit zu tun, das muss ich unbedingt erzählen, weil meine Mutter ist vor 2 Monaten verstorben. Und da an diesem Tag habe ich ein bisschen gewartet und ich habe mich verabschiedet dann im Hospital, im Krankenhaus. Entschuldigung. Und habe da irgendwie auf ein Zeichen so gewartet. Ich weiß nicht warum, aber ich dachte da irgendwie, ja, da kommt noch irgendwas. Weil ich glaube ja daran, dass das Bewusstsein überdauert. Meine Mutter hat da ähnlich gedacht. Und da kam aber im Moment nichts. Und ich habe dann so roboterhaft die ganzen Angelegenheiten, ihr Gepäck mitgenommen aus dem Krankenhaus, nach Hause gebracht, etc. Und dann ist mir die größte Synchronizität in meinem Leben passiert, die ich bis jetzt hatte. Und das war schon gegen Abend etwas, hatte ich YouTube angemacht und so einfach ein bisschen für mich ab, um mich abzulenken und gehe auf 6 Dimensionen in Farbe und da kommt genau der Teil mit dem Tod. Das Abschlussvideo. Und das war für mich so krass. Ich weiß ja nicht, wie das zusammenhängt, aber das ist für mich so ein krasses Gefühl, so, okay. Und du hast für mich da auch so, wie du gesprochen hast in dem Video, so, als hättest du das, als würdest du so meinen Schmerz spüren, so in dem Moment, dass du das erzählt hast. Ich weiß nicht, vielleicht hast du auch in letzter Zeit einen Verlust oder so gehabt, kann das sein? Oder wenn es zu persönlich ist, müsste die Frage nicht beantworten. Aber.
Ja, also erstmal mal ein herzliches Beileid zum Tod deiner Mutter. Es geht ja darum, Tarek hat dieses kurze Zitat von Haim eingespielt.
Ja, ist auch lustig, weil ich habe heute den Beginn dieses Videos am Beginn der Sendung gespielt.
Ja, ja, ich habe eben genau nicht mitbekommen.
Also, ja, es ist dasselbe, das Zitat von Haim, das ich am Beginn dieses Videos gespielt habe.
Ja, hat mich extrem.
Ja, ich finde das auch sehr berührend.
Wunderschön.
Weil es auf den Punkt bringt, worum es Haim in seiner späteren Arbeit zumindest ging. Ja. Dass er ein Bild der Welt stiftet, in dem auch das Sterben einen Sinn ergibt. Indem es nicht die große Katastrophe der Auslöschung ins Nichts bedeutet, sondern wo man sicher sein kann, wir existieren weiter. Also wir müssen keine Angst haben, dass wir uns verflüchtigen ins Nichts oder dass man sich und man kann sich relativ sicher sein, dass wenn man nahe verbunden war, dass man sich auch wieder sieht. Dafür birgt sämtliche Menschheitserfahrung eigentlich.
Ja, das ist so.
Das ist uns abhanden gekommen in unserer modernen Welt durch den Glauben, es gäbe nur 4 Dimensionen und darüber hinaus nichts. Aber
ja, vor allem durch das materielle Bild, das wir haben, oder? Das seit Descartes halt. Und ist das seit Galilei war das Teilen der Dualismus, oder? Von Geist und Seele, dann hat man den Geist irgendwann vergessen und heute haftet der größte Teil der Menschheit haftet an der Materie und hat vergessen das Ding oder blendet das aus. Aber viele oder die meisten Menschen wissen in meinem Kern oder spüren, dass da ja noch etwas ist. Ich denke, manchmal sagt man, die meisten sind Materialisten, aber ich denke, so viele, wenn man es wirklich mal genau betrachtet, die meisten wissen ja, dass da etwas ist, was über das Materielle hinausgeht. Ich denke, das wird manchmal zu übertrieben dargestellt, dass die Welt so materialistisch wie wir im Westen, ja, okay. Aber der Westen ist nicht alles, oder?
Wir tun halt so. Es ist vielleicht so ähnlich wie das Beispiel, was Tarek genannt hat, dass jemand, der verstorben ist, das nicht merkt, einfach weil er sich die Vorstellung davon macht, dass er noch lebt. Genauso haben wir natürlich die Freiheit, uns die Vorstellung davon zu machen, dass die Welt rein materiell ist. Obwohl sie es nicht ist. Aber wir sind in dieser, wir machen uns einfach diese Vorstellung. In einem höheren Sinne machen wir uns sie selbst. Dann verlieren wir uns ein bisschen darin, aber natürlich kehren wir dahin zurück. Und ich finde immer wieder bemerkenswert, dass offenbar in jedem Winkel dass jeder Winkel des Universums, sage ich mal, soweit er sich auch abtrennt von seinem Kern, dass da immer noch irgendwo etwas ist, was wieder den Weg zurückweist. Und Haim ist so ein Beispiel. Deswegen nochmal, er ist die intellektuelle Krücke für die intellektuell Verbildeten, die also das brauchen, diese spezielle Art von ja, von
Evidenz,
ja, geistigen oder? Vorgehen, von Wissenschaftlichkeit, von Rationalität, die das ja. also brauchen, um sich das Ganze wieder vor Augen führen zu können. Es ist ein Weg dahin.
Ja. Ja, klar. Das ist vor allem die Wissenschaft, die meisten Wissenschaftler, die ausgebildet werden, die werden ja so ausgebildet, dass das Bewusstsein halt aus der Materie entsteht. Also sprich aus den Hirnströmen, aus den Synapsen, dass die das Bewusstsein bilden, oder oder auch das holistische Hirn, so wie auch immer das denn gedeutet wird, aber das ist ja das Grunddogma quasi der Wissenschaft, dass die Materie, aus der Materie kommt das Bewusstsein, und wenn die Materie vergeht auch das Bewusstsein, weil es halt Teil der Materie ist. Aber anscheinend und auch nach einem ist ja diese Idee, die da drüber liegt, die sogenannte Idee, das muss ja ein geistiger Aspekt. Das heißt, wenn man es genau sagt, ist das Bewusstsein, oder? Also in einem ganz anderen, in einem viel größeren Rahmen, sag ich mal so. Oder? Und wenn man da sich wirklich rein, also wenn man sich dafür interessiert und sich da mal richtig die richtigen Bücher in die Finger bekommt, dann kommt man schon zu dem Schluss. Und dann, da ist auch nichts anderes. Also da, das ist auch rein intuitiv, nicht nur logisch, sondern auch rein intuitiv kommt man dann nicht wieder weg, wenn man da mal drin ist. Und da kommt man nicht wieder zurück in das Materielle, weil das, wenn man das einmal durchschaut hat wenn man das einmal verinnerlicht hat, und sein Weltbild so gemacht. Ich bin ein offener Mensch. Mein Weltbild ist immer noch offen, also kann immer noch erweitert werden. Ich bin immer offen für neue Informationen. Aber was das anbetrifft, da bin ich, da glaube ich nicht, dass ich jemals wieder davon wegkomme oder dass mir jemals irgendwie ein Konzept über den Weg läuft sozusagen, dass mir das Gegenteil beweisen kann. Also für mich ist das Bewusstsein ist grundlegend, und die Materie ist ein Abkömmling sozusagen.
Ja, also wie schon.
Nach Heim ist natürlich, baut sich das zusammen auf, oder? Ist schon klar, dass das Bewusstsein dann aus der Materie entsteht. Aber grundsätzlich ist ja da eine Idee drüber, was das Ganze mal ins Laufen gebracht hat. Im Endeffekt.
Ja.
Oder? Ist das richtig?
Ja, es ist eine Perspektive, die man dann nicht mehr so leicht los wird, wenn man sie einmal hat. Und Geschmacksmuster schreibt auch recht schön, Heim ist eine Legitimation, um sich zu erlauben, über sowas nachzudenken. Aber ich glaube jetzt nicht, dass bei Heim sich das Bewusstsein aus der Materie entwickelt. Nein. Also Information ist fundamental.
Nein, ja klar, aber wenn man jetzt die Stufen aus die X5 sich betrachtet, dann sieht man ja die Ebenen, wie sich das aufbaut. Und dann kommt erst aus der Psyche, nach der Psyche quasi, kommt ja das Pneuma, und da ist ja das Bewusstsein erst dann vorhanden. Also wenn man diese Schichten betrachtet.
Das menschliche Bewusstsein.
Ja, das meine ich ja.
Aber Bewusstsein entwickelt sich ja nicht aus der Materie, sondern aus dem Austausch von Strukturen.
Okay.
Bei Heim.
Ja. Also in den fünften und sechsten Dimensionen, oder? Aus den Aktivitäten, die dort fließen.
Genau.
Wenn ich das richtig.
Aber auch im Austausch jetzt mit dem Soma und so weiter. Also einfach dieser Informationsfluss, ne?
Ja. Ja, einfach oben, das bildet sich da oben. Das Bewusstsein des Menschen, das habe ich einfach nicht gedacht. Ich meinte ja, das ist der erste Schluss, wie sich das menschliche Bewusstsein bildet. Aber das Grundlegende ist, wie ich ja gesagt habe, für mich, denke ich, ist das Bewusstsein, wie gesagt. Aber das ist nicht das menschliche Bewusstsein, das ist ein ein umfassenderes Bewusstsein. Das ist wie der
Elefant
gesagt, ja.
Ein Kritikpunkt kann man ja anmerken an der Stelle zu Heim. Er beschreibt zwar den Prozess dieser Aktivitätendynamik und dass das Bewusstsein bedeutet, aber nun kann man die Frage stellen, ist das die Ursache von Bewusstsein oder ist das einfach nur ein Prozess, der mit Bewusstsein korreliert oder es fokussiert? Es gibt die Erfahrung, die gültige Erfahrung, dass alles bewusst ist, dass alles vom Bewusstsein durchdrungen ist. Das sagt eigentlich jeder Mystiker oder jeder, der mit psychedelischen Erfahrungen das gemacht hat.
Ja, ich weiß, du meinst.
Dieses allgegenwärtige Bewusstsein gibt es offensichtlich auch. Und dann muss man sich fragen, wo ist das bei Heim?
Ja, das wird,
insofern
das
ist die Theorie vielleicht unvollständig, weil er das, glaube ich, nie berücksichtigt hat.
Ja, ich denke, die Ebene ist nach oben offen. Das hat er nicht gesagt, dass das endet. Bei unserem, ich meine, das Pneuma ist ja bei uns jetzt, bei Menschen mit diesen 16 Kanälen ist ja das begrenzt. Aber das heißt ja nicht, dass bei anderen, zum Beispiel das ist nur ein Beispiel von mir, das Universum kann ja auch ein Wesen sein, in Anführungszeichen. Ein bewusstes Wesen. Und wir können, die Bakterien und die Viren, die unseren Körper beleben, sind wir vielleicht die Tierchen, die das Universum beleben, oder? Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und in diesem Bild ist natürlich, kann es sein, dass dieses Wesen ein Bewusstsein hat und wir sind dann wirklich, in diesem Bild ist ja das nach Heim, ist ja das nach oben offen, soviel ich weiß, wenn ich das richtig gedeutet habe. Er hat ja da keinen Schluss gesetzt.
Dieses universelle Bewusstsein wäre dann, Heim bezieht Bewusstsein halt auf konkrete Strukturen, die in der, auf konkrete Strukturen der Welt. Das universelle Bewusstsein wäre zwar auf alle diese Strukturen bezogen, aber hätte keinen konkreten Träger, sage ich mal so. Also wenn man jetzt postulieren würde, dass es a priori da ist, wie das die meisten Mystiker sagen.
Ja, also es ist so, nach diesem Prinzip, ich habe nur als, das war ja nur ein Beispiel, dass man sich das vergegenwärtigen kann mit dem nächsten, dass das ein größeres Wesen ist mit einem Bewusstsein, oder? Wie er gesagt hat, auch wenn sich diese Kanäle, wenn sich die ja aufteilen auf 632, oder? Wäre die nächste Stufe, 32.
Ja. Die nächste Stufe, genau.
Dann wäre das etwas ganz anderes, hat er ja gesagt. Das wäre dann nicht mehr, was man mit Mensch bezeichnen könnte. Und da ist vielleicht, ich weiß es ja nicht, so weit habe ich die Theorie nicht durchdrungen. Das, was ich vorher gesagt habe, das ist einfach meine Empfindung mit diesem Holistischen, was ich meine mit dem Größeren, mit dem Universum. Aber schon da, bei den 32, das, was da entstehen, also dieses Wesen wäre ja etwas komplett anderes. Das könnten wir ja schon nicht mehr fassen. Und das heißt ja nicht, dass es bei 32 aufhört. Also er hat zwar gesagt, dass das irgendwo dann auch, dass das mit diesem Weiterschließen, dass das irgendwann endet, aber wo, das hat er ja selber auch nicht gesagt, soviel ich weiß. Wenn ich da richtig liege.
Aber hast du richtig wiedergegeben, genau.
Okay. Ja, nein, weil wir sind auf jeden Fall uns einig, dass das Bewusstsein sicher überlebt, da bin ich mir ganz sicher. Und dass dann noch etwas Größeres hineinwirkt, was wir vielleicht es gibt Gläubige, nennen es Gott, andere nennen es, kann man das große Bewusstsein, die Quelle, wie auch immer, aber dass etwas wirkt, was, von Ludwig gesagt, das ist immer so schön, wenn etwas, das darüber liegt, so eine Idee, diese Gesamtidee. Ich nenne das eben das Gesamtbewusstsein, was die Quelle, dort wo wir herkommen, dort wo wir vielleicht wieder hingehen, das ist, ja,
sind halt Konzepte, die sich dann schneiden. Wie gesagt, wie du es richtig gesagt hast, das, was Heim da aufgestellt hat, das ist, wie gesagt, eine Krücke, sehr schön dargestellt, eine Krücke für alle Materialisten, dass die, dass wenn sie sich überwinden, dass sie da nachvollziehen können, dass es doch solche geistigen Strukturen geben muss. Ja. Und dass die eben nach postmodalen Zuständen, dass die halt auch weiter existieren, wenn sich die Kanäle zurückziehen sozusagen. Und das so mal dann der Erde wieder zurückgeben wird sozusagen. Ja. Ja. Dann steigt das Bewusstsein in X5, X6, also, was auch immer das ist, aber das geht.
Also er hat das alles sehr, sehr genau beschrieben in seiner speziellen Sprache. Eigentlich ja. Prozesse, die man so kennt, aus anderen Berichten zusammenhängen. Nur eben, ja, auf eine Weise in eine Sprache übersetzt, die kompatibel ist mit unseren heutigen Ansichten. Genau.
Ja, vor allem für Leute, die aus der Wissenschaft kommen und da keine Theorie zur Hand haben und deshalb das Bewusstsein zum Beispiel leugnen oder das nicht das Bewusstsein, aber die Implikation daraus, was da alles folgen kann.
Es ist auch eine Brücke, ne? Gerade wenn man aus einem sehr streng rationellen Weltbild kommt, ist es eine Brücke quasi hinein in die Transwelten, ne? wo dann halt alles möglich ist.
Es gibt ja dann einfach die Möglichkeit. Ne? Ja. Ja, ich danke. Ich wollte nur, das war mir einfach wichtig, vor allem der Anfang, was das Dankeschön für die ganze Reihe und vor allem speziell Dankeschön für das Video,
das du am Schluss danke, gesetzt hast. Herzlichen Dank von mir. Sehr, sehr gerne.
Ja. Ja, danke also, für deinen Anruf.
Ja, danke auch. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend.
Ja, dir auch.
Das danke, war's. Ebenso.
Tschüss. Danke. Ciao.
Ja, jetzt ist schon langsam gegen das Ende kommen, würde ich sagen, aber ich wollte jetzt noch auf, ja, und vielleicht noch kurz auf den Anruf, natürlich, auch mein Beileid natürlich, ich weiß, wie du dich fühlst, Pascal, und natürlich, das ist schon ein ganz, ganz zentraler Punkt, deshalb wollte ich auch unbedingt dieses Zitat am Anfang spielen, dass also Heim schon das auch so sah, dass man dieses Wissen um die Möglichkeit einer transzendenten Welt verbreiten muss, weil es Menschen irgendwie die Angst nimmt, ja, weil es sie tröst. Also das ist extrem berührend, finde ich, was er da sagt und wie er das sagt. Mhm. Und ich glaube auch, dass das letztendlich sehr ungesund ist, wenn man diese Transzendenz verdrängt oder leugnet. Ich glaube nicht, dass das gut ist. Und ich glaube, dass der Zustand der Welt eine direkte Folge aus dieser Verdrängung ist. Weil wenn es das Jenseits nicht gibt, dann ist es völlig egal, was ich mache. Ich habe da immer wieder mit Leuten diskutiert, warum gibt es dann eine Ethik? Wozu? Ja, wenn wir einfach nur Zellhaufen sind, wenn wir einfach nur biologische Prozesse sind, die ablaufen und dann sind sie weg, ohne Echo in der Zeit, einfach weg. Ich meine, abgesehen davon, dass es extrem sinnlos wäre, wozu soll man sich an irgendwas halten? Es ist doch, Entschuldigung, naja, scheißegal. Also, wäre es dann, ja, und das, was Heim da anbietet, ist einfach eine andere Perspektive, auch was Tom Campbell zum Beispiel anbietet, ja. Kommen aus völlig verschiedener Richtung, aber kommen zu ähnlichen Schlüssen, ne? Was ich auch interessant finde. Wobei Tom Campbell halt wirklich auch selbst da experimentiert hat. Ich weiß nicht, ob du dich jetzt mit dem Mann beschäftigt hast, aber.
Habe ich mich nicht direkt beschäftigt, nein. Ja. Ich bin mal über ihn gestolpert, ja. Ich weiß, was ungefähr er gemacht hat.
Ja, ich habe ihn mal interviewt, da fasst er das recht schön zusammen, finde ich, aber. Aha. Ja. Ja, also ich wollte jetzt eigentlich nur noch, wie gesagt, es gibt da noch ganz viel zu sagen und ich glaube, wir werden das einfach in einem weiteren Interview tun. Würde mich zumindest sehr freuen. vielleicht eine Sache, auf die ich noch jetzt kurz eingehen möchte, gerade wenn es so um diese Kommunikation mit dem, Moment, jemand schreibt da, Tarek, das ist genau der Grund, warum in einer materialistischen Weltsicht es in der Tat sinnvoll ist, die Umwelt zu vernichten, nur um selber eine möglichst tolle Party feiern zu können. Ja, ja,
ja,
absolut. Absolut.
Das ist auf den Punkt gebracht, leider.
Ja, Sperber, sehr gut. Ja, also eine interessante, ja, interessante Episoden gibt es da natürlich jetzt. Wir haben ja heute auch schon über Medien gesprochen, die Dinge channeln. Zum Teil werden da ja auch Dinge gechannelt, die fast so eine Art Bauanleitungen sind. Da gibt es relativ viele Beispiele und es gibt überraschenderweise, also es ist überraschend, wie viele, vor allem im Bereich der freien Energie, dann oft Maschinen bauen, die auf mediale Weise übermittelt wurde, ne? Wurden.
Ja.
Die dann auch Erfolge feiern. Und das Interessante ist dann aber, die funktionieren aber dann nur, wenn die Erfinder dabei sind. Und niemand kann das nachbauen.
Und ja, die basieren dann auch eben darauf, dass da nach wie vor eine mediale Wirkung da ist in dieser Maschine.
Und auch, dass da quasi das Bewusstsein des Erfinders da ist, oder? Dass da irgendwie ja. dann einwirkt. Also das ist, ja. das ist eine mögliche Erklärung dafür. Eine andere Erklärung ist, ja, weil es sowieso nicht funktioniert und alles auf Schmarrn ist und ja, ja, ja. Und das alles, und ich kann das verstehen, ja, dass man sagt, naja, ah, super, ja, wenn der Erfinder dabei ist, dann funktioniert, und wenn er funktioniert und wenn er nicht dabei ist, funktioniert es nicht. Ja, eh klar, ne? Ja, ich weiß, es schaut nicht gut aus, aber es ist möglich, dass der Grund dafür ist, dass eben, wie du sagst, dann noch eine Interaktion auf einer Ebene, die wir noch nicht so richtig begriffen haben, stattfindet. Und deshalb ja. diese Dinge funktionieren. Das ist ein interessanter Gedanke.
Ja, so kann ich mir das eigentlich auch nur erklären, dass da eine eben noch ein Aktivitätenstrom aus dem Bewusstsein des Erfinders oder auch von den Jenseitskontakten, die er hat, auf diese Maschine gelenkt wird. Und sei es nur, vielleicht nicht um die Welt zu retten, aber um darauf hinzuweisen, es gibt da noch was. Ich habe das Gefühl, dass es genau darum geht, einfach, und wie du auch gesagt hast, man muss immer wieder darauf hinweisen, dass es diese Transzendenz gibt. Und da gibt es so viele Aspekte und auch Verfahren, wie das geschehen kann. Und wir müssen einfach nur wach sein und anbeißen. Es begegnen einem dann genug Beweise, sage ich mal. Man muss halt nur offen sein dafür.
Ist die Wissenschaft ein Gebäude, ein Haus ohne Tor? Ein weiteres Zitat
ja.
aus deiner hervorragenden Videoreihe.
Das Haus ohne Tor. Ja, das ist war das Zitat aus meinem Lieblingsbuch von der Maria Jeppes. Oder ich will das Buch, wer das Video schon gesehen hat, wer es noch nicht gesehen hat, dem will ich das Buch jetzt auch nicht spoilern. Aber also das Haus ohne Tor ist eine Metapher für den, eigentlich für den Teufel in einem bestimmten Kontext. Der Archetyp in dem Fall des hundertprozentigen Skeptikers ist, der also jeglichen Sinn leugnet, den das Leben haben kann und der persönlich sich auserwählt führt, das für ein für alle Mal zu beweisen. Und das habe ich verglichen eben mit der heutigen Auffassung von Wissenschaft, oder eigentlich hat die Autorin, das war genau der Zweck, den die Autorin verfolgte mit dieser Figur. Und ja, das Haus ohne Tor ist das, was man, das Gedankengebäude, das man nicht verlassen kann oder nicht verlassen will vielleicht auch. Und weil man denkt, es ist zu bequem hier drin oder draußen könnte es gefährlich sein. Ich will dieses Haus nicht verlassen, aber der Weg, der Erkenntnis, die man gehen muss, ist natürlich, man muss den Mut haben, seine Perspektive zu ändern. Das geht nur, wenn man wenn man aus dem Haus hinausgeht. Es reicht nicht, aus dem Fenster zu sehen. Dann sieht man auch immer nur dasselbe. Und es ist auch, das sage ich, glaube ich, auch am Ende von dem Video auch, weil es ist auch ein gutes Schlusswort, es reicht auch nicht, es ist egal, welches Haus das nun ist. Es kann auch die Heimtheorie sein. Die Heimtheorie ist für heute zwar, denke ich, der nächste Schritt oder das nächste große Gebiet, das zu erforschen ist, aber irgendwann ist auch das dann ja vielleicht out of date oder abgenutzt oder es gibt dann was Besseres. Und dann muss man natürlich auch den Mut haben, dann wieder aus diesem Haus herauszugehen, auch wenn es einem eine Zeit lang gut gedient hat.
Ja, aber auch die heimische Theorie.
Erfahrung,
ja, auch die heimische Theorie ist nicht der Weisheitsletzter Schluss, das ist natürlich klar. Es war ein Mann.
Nein, genau.
Wie soll denn der das schaffen, um Gottes Willen? Ja? So abstrus genial auch war, ja. Aber ja.
Darf man sich trotzdem nicht zu sehr, also das ist vielleicht ist das in 100 Jahren soweit oder so. Da darf man sich natürlich jetzt nicht zu viel einbilden, dass man sich schon wieder fallen lassen kann, bevor man sie richtig verstanden hat.
Genau.
Da müssen wir erstmal hinkommen, dass wir sie richtig verstehen.
Richtig, also das auch, ja. So ist es. Ja, ich glaube, das war auch ein recht gutes Schlusswort. Also ich danke dir für deine Arbeit und für das, was du machst, das, was du versuchst, ja, heim anschaulich und in Farbe zu vermitteln. Und ich glaube, das gelingt dir auch sehr gut. Transkommunikation, fragt noch jemand. Wir sind, glaube ich, darauf eingegangen.
Ja, also das nächste Video wird auch darüber handeln und die nächsten beiden Videos wahrscheinlich. Ich habe zwei Videos sind in Vorbereitung über Transkommunikation, das, was Heim gemacht hat, das werden die nächsten Folgen sein.
Vielleicht kann hat gerade jemand im Chat der, gestellt, diese Frage, deshalb Moon Dawn.
Ja, vielleicht kann er sich noch gedulden. Ich weiß nicht, ob ich es morgen schaffe, aber die nächsten Tage wird es dann erscheinen.
Ja, wunderbar. Und ja, die Serie geht natürlich weiter. Es gab ja dann einmal so quasi einen, kann man sagen, Zwischenstopp. Das ist auch das Video, das der letzte Anrufer angesprochen hat, aus dem jetzt auch der Beginn dieser Sendung stammte, wo das Heimzitat vorkam.
Ja, das war so der, das war quasi die Reihe, die sich an postmortale Zustände orientiert hat, um so dieses von der Materie über den Geist, die Psyche und so, bis zu dieser Botschaft eigentlich, die dieses Heimzitat ausdrückt, kommen sollte. Das war diese Playlist A, wie ich sie genannt habe. Genau, das war so ein kleiner, das war so ein würdiger Abschluss, fand ich, mit dem Thema Tod. Aber es gibt weitere Themen, es gibt immer wieder Themen, die sich für sich alleine stehen können. Eins der Dinge, die am aufwendigsten sind, ist natürlich dieses das Nachzurechnen in Anführungszeichen, also dass ich etwas mehr auf die Mathematik eingehe. Da muss ich auch viel dran arbeiten. Deswegen geht das auch so recht langsam auch. Aber wie gesagt, es gibt viele Themen und so schnell bin ich noch nicht fertig damit.
Hoffentlich.
Also danke auch für dein Lob und deine Einladung. Heute Abend hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht.
Eine Frage noch aus dem Chat.
Noch was.
Ja, ich hoffe auch, dass Sie was mitnehmen. Ich bin mir sicher, dass Sie was mitnehmen konnten. Eine Frage noch. Wann kommen wieder Videos über die physikalischen Herleitungen?
Ja, wie gesagt, das ist die meiste Arbeit daran eigentlich. Ich würde sagen, Anfang nächsten Jahres.
Alles klar. Ja dann, danke fürs Kommen. Ich hoffe, wir setzen uns wieder mal zusammen in der Zukunft.
Ja?
Es ist ja vieles jetzt offen geblieben und auch deine Serie entwickelt sich ja immer weiter, weitert sich immer mehr aus. Es kommen ja auch viele eigene Gedanken dazu und wer weiß, in was sich das noch entwickelt. Ja, hat mich sehr gefreut wieder heute und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Tarek. Alles Gute.
Ja, bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Crop FM. Irgendwo da draußen. Draußen.
Ja, das nächste Mal Crop FM ist das Season Final, also die letzte Sendung im Jahr 2021, und sie wird mit einem mehr als würdigen Gast abgeschlossen, nämlich Wladislav Raab, ist heuer schon in diesem Jahr schon zum zweiten Mal zu Gast. Ich glaube, er hat sogar das Jahr eröffnet, oder, naja, weiß ich nicht. Zu Beginn des Jahres war er bei mir, und jetzt am Ende kommt er wieder, und wir stellen die wichtige und offensichtliche Frage: Quo vadis UFO? Also, wohin entwickelt sich das Ganze? Viele, viele Entwicklungen in letzter Zeit. Ja, im kommenden Jahr zum Beispiel wird auch Andreas Müller mal zu Gast sein, und wir sprechen so ein bisschen über diese ganzen offiziellen Dinge, die sich da, ja, ergeben haben in den letzten Jahren. Zwischen hat sogar schon die oberste Geheimdienstchefin gemeint, naja, also wahrscheinlich oder durchaus möglich, dass es Außerirdische sind. Ich würde das durchaus noch offen lassen, aber auch auf keinen Fall ausschließen, und vor allem glaube ich, dass da viele Dinge nebeneinander existieren können. Über alles das werden wir in der nächsten Sendung sprechen, wenn Wladislav Raab ein weiteres Mal zu Gast ist. Freue mich schon sehr darauf zu hören. Ist das Ganze am 3. Dezember 2021. Bis dahin, danke fürs Zuhören, danke fürs Interesse. Macht es gut. Passing once, passing twice, I wouldn't recognize today. Passing by, all that was gone lies ahead, sticked into my head.